Hallo und herzlich willkommen zu Volume 65 von Black FM, unserem Podcast, der aktuelle Themen zum Verein SK Sturm Graz beleuchtet, hinterfragt, analysiert und diskutiert. Die Meistergruppe der Bundesliga beginnt und unser SK Sturm ist guter Hoffnung, dass man die Saison noch mit einem Titel verehlen kann. In der Bundesliga hat man Tuchfühlung zum Werksteam aus Fuschl am See und im ÖFB Cup steht man nach dem Triumph über die Bullen bekanntlich im Halbfinale. Sportlich gibt es also nur wenig Grund, die Nase zu rümpfen oder sich zu beschweren. Deshalb bleibt heute Zeit, ein bisschen über den schwarz-weißen Tellerrand hinauszuschauen. Neben den gegnerischen Teams befindet sich bei den Spielen unserer Schwarzen ja auch noch ein drittes Team am Feld, das oft noch mehr Unmut auf sich zieht als der zu spielende Gast, selbst wenn er Rapid oder Austria heißt. Die Rede ist von den Schiedsrichtern. Seit 2 Jahren wird das Schiedsrichterteam auf dem Rasen auch noch von Kollegen unterstützt, die als Video Assistant Referees dabei helfen sollen, Fehlentscheidungen zu verhindern. Wie gut das funktioniert, wie man sich ein Leben als Schiedsrichter überhaupt vorstellen darf und wo neben den VAR weitere Herausforderungen im österreichischen Schiedsrichterwesen liegen, besprechen wir mit unserem heutigen Gast. Er hat 2004 im Alter von 15 als Fußballschiedsrichter begonnen und kam 2011 in die österreichische Bundesliga. Erst als Assistent und seit 2017 auch als Head Referee. Seit 2020 darf er sich FIFA-Schiedsrichter nennen und ist als solcher auch regelmäßig international aktiv. Im vergangenen Jahr leitete er das Finale der U17 Euro in Israel. Diese Saison war er schon unter anderem in der UEFA Youth League und in der UEFA Conference League im Einsatz und erst vor wenigen Tagen als VAR in der EM-Qualifikation beim überraschenden 1:1 im Duell Kosovo gegen Andorra. Wir begrüßen den 59-fachen Bundesliga-Schiedsrichter und gelernten Dolmetscher, der laut Transfermarkt.at noch nie die Ehre hatte, ein Spiel des SK Sturm zu leiten. Herzlich willkommen bei Black FM, Christian Petru Czokirka. Jetzt habe ich es geschafft, endlich. Der Name ist so schwer. Hallo Petru.
Recht herzlichen Dank für die Einladung erst einmal und herzliche Gratulation zur perfekten Aussprache.
Sehr gut. Und weiters darf ich euch das Team von Black FM vorstellen, das diesmal in folgender Startformation aufläuft. Zugeschaltet aus dem 12. Wiener Gemeindebezirk, unser 12-Meter-Kolumnist und Autor von 111 Gründe, den SK Sturm zu lieben, Jürgen Bucher.
Hallo
Jürgen.
Hallo Mike, ich habe heute in der Anmoderation erfahren, dass der SK Sturm schwanger ist.
Wie?
Ist gute das Hoffnung, hast du gesagt.
Ah gut. Wir haben halt lauter Kinderthemen anscheinend, Jürgen, auch schon in unserem kleinen Gespräch davor. Kinderlieder und ja, so weiter.
So ist es.
Ja, so ist es. Und live im Studio dabei unser winterlicher Überraschungskuh, das neueste Mitglied von Black FM mit Sturm 12, Lola 1 und ÖFB-Vergangenheit, Andi Terler. Hallo Andi.
Hallo, servus.
Und höchst erfreut, euch heute auch wieder durch die Sendung führen zu dürfen, ist mein Name auch heute wieder Michael Pelitz. Und da wir euch heute nicht unnötig jetzt auf die Folter spannen wollen, starten wir ohne weitere Umschweife per Anpfiff in diese Volume 65 von
Black FM.
Okay, und wir kommen wie immer zu Anfang zu den Shoutouts. Andi, du hast da was.
Ja, du hast es ja schon angesprochen, es war ja Länderspielpause jetzt und da waren auch einige Schwarze und Ex-Schwarze im Einsatz für ihre Heimatländer und das ist ganz gut gelaufen, eigentlich, kann man sagen. Unter anderem für Emanuel Emega, der für die U20 der Niederlande einen Doppelpack geschnürt hat gegen die Alterskollegen aus Frankreich. Vor allem das erste Tor war richtig schön, kann man sich auf YouTube anschauen. Also jetzt, es läuft. Was hat es noch gegeben? Ja, Josef Kasibegovic hat, glaube ich, beide Spiele durchgespielt für Bosnien, also absolute Stammkraft mittlerweile. Ist auch gut für den Marktwert. Luka Maric hat sein U21-Team-Debüt gegeben, hat auch den Kasten sauber gehalten, glaube ich, 4-0 gewonnen in der Partie. Dann, wer hat natürlich noch gespielt? Tommy Horvath und Jan-Goran Stankovic, natürlich, für Slowenien im Einsatz gewesen. Und Rasmus Højlund, der hat die Gegner zerschossen und trotzdem haben wir nicht gewonnen, was eigentlich ein Wahnsinn war gegen Kasachstan. Aber 5 Tore in 2 Spielen.
Ist schon,
aber hallo.
Ist schon mal ein Zeichen.
Ja.
Ich habe ein zweites Shoutout. Zum Thema passend legen wir euch die Doku, ich weiß nicht, ob der Petru diese Doku kennt, Referees at Work aus dem Jahr 2009 ans Herz. Es ist eine sehr aufschlussreiche und amüsante Dokumentation, die einen guten Einblick in die Welt der Schiedsrichter gibt, bei dem der Funkverkehr der Schiris im Original wiedergegeben wird, also featuring den damaligen englischen Starschiedsrichter Howard Webb. Die ganze Doku wurde damals bei der Europameisterschaft in Österreich und in der Schweiz gedreht. Es ist wirklich a good watch, kann ich sagen. Es ist sehr, sehr amüsant und sehr aufschlussreich. Mit 15 Jahren stehen einige in den Startlöchern einer Karriere als Profisportler. Petru, du hast dich in diesem Alter der Schiedsrichterei verschrieben. Und zwar aufgrund eines Zeitungsinserats, wenn es stimmt. Warum?
Ja, also es stimmt, es ist vollkommen richtig. Das war mit 15 der erste Punkt, wo ich in Kontakt gekommen bin mit den Schiedsrichtern. Ich spielte zu dem Zeitpunkt noch American Football bei den Graz Giants. Gar nicht so unerfolgreich, muss ich sagen. Jedoch hatte ich immer das Gefühl, dass der Fußball gewisses zusätzliches Interesse einfach in mir heraufbeschwört und habe mich dann dazu entschieden, neben dem Football die Schiedsrichterausbildung zu machen, die Schiedsrichterprüfung, und bin dann recht schnell gut weitergekommen. Und im Vergleich zu meinen Alterskollegen habe ich dann beim Fortgehen halt 50, 60 Euro in der Tasche gehabt und musste nicht meine Eltern um ein kleines Taschengeld für vielleicht 2, 3 Bier fragen, sondern konnte das aus der Portotasche bezahlen. Und somit ist das halt von diesem, sage ich einmal, gut bezahlten Schülerjob zu einer Passion geworden.
Okay, also das Geld war damals Anreiz, aber jetzt nicht der Grund, so dass du es dann weitergemacht hast.
Definitiv nicht.
Über das reden wir ja noch in dieser Sendung. Was war, generell Jürgen, ich möchte dir zum Einbauen, was war eure früheste Schiedsrichtererinnerung?
Mein Schiedsrichtererinnerungskreis schließt sich mit Inkompetenz von Anfang bis zum Ende. Und zwar nicht wegen Schiedsrichtern, die profimäßig pfeifen, sondern die erste Erinnerung, die an Schiedsrichter, habe ich U12 gespielt, glaube ich, beim Sportclub Unterbremstetten. Und da war es ja so, dass da nicht immer Schiedsrichter gekommen sind, sondern dass oft so Vereinsfunktionäre die Spiele gepfiffen haben. Und unser sportlicher Leiter hat dieses Match gegen Deutsch Landsberg oder irgendwen gepfiffen und hat gesagt, wenn es im Strafraum Fuhrensatz, lasst euch fallen, ich pfeife den Öfer. Das war so ungefähr die erste Erfahrung. Und meine letzte Schiedsrichtererfahrung, also abseits von wöchentlicher Bundesliga-Betrachtung, war so ein ähnliches Kaliber. Das war das Interview mit Robert Zellacek, das ich unlängst für 90 Minuten gemacht habe.
Okay, dazu kommen wir. Kommen wir noch.
Eine Offenbarung.
Ja, dazu kommen wir noch. Andi?
Ja, Erinnerungen vor allem ans Stadion und wie Schiedsrichter da wahrgenommen worden sind. Mhm. Also jetzt, wenn ich so zurückdenke, wenn man so als 8-, 9-Jähriger zum ersten Mal ins Stadion geht und da ist einfach der Schiedsrichter und das Schiedsrichterteam ist einfach der gemeinsame Feind von Anfang an. Und das ist, was mich vor allem halt rückblickend schockiert hat, was jetzt Gott sei Dank ein bisschen weniger geworden ist, aber wie Schiedsrichter zur Halbzeit oder am Ende einfach unter hagelgeschossartigen Bierbecherwurf immer noch raus begleitet worden sind, als ob es das Normalste auf der Welt wäre. Mhm. Und wenn man ein bisschen drüber nachdenkt, denkt man sich, das gibt es eigentlich nicht.
Ich kenne das auch noch vom ESV mit Zuschlagplatz.
Okay. Also,
immer der Geleitschutz, der Schiedsrichter an den Leuten vorbei.
Genau, und Sonnenschirm. Und
ja, da hat es viel Tätschen gegeben.
Ja, und ihr wart nicht in der Gruppe zuschauen, wie es Kinder wart.
Bei mir ist es nicht ausgegangen.
Da waren wir sehr nah beim Schiedsrichter, wenn er die Stiege aufgehen hat müssen zur Kabine.
Ja. Wobei man sagen muss, es hat natürlich auch Schiedsrichter gegeben, die das gerade zu provoziert haben. Also ich muss vor allem an Fritz Stucklick denken, der, wenn er Nachspielzeit angesagt hat, war es mindestens das Doppelte oder solange er einfach Bock gehabt hat. Und das hat er dann schon, glaube ich, manchmal auch gern ein bisschen provoziert.
Übrigens der Rekordschiedsrichter der österreichischen Bundesliga.
Tatsächlich.
Und mit den meisten roten Karten auch.
Okay.
Also im Verhältnis sogar die meisten roten Karten. Was ist deine früheste Schiedsrichter-Erinnerung eigentlich?
Boah, eigentlich meine eigenen Erfahrungen, die ich sammeln durfte, die trotzdem überwiegend positiv sind, auch trotz dieser Nebengeräusche, die dieses Schiedsrichterleben dazugehören, bedauerlicherweise. Und ja, vielleicht kommen wir zu dem Thema. Ich glaube, wir müssen uns gesellschaftlich einfach überlegen, wie wir dieses Narrativ einfach verändern, um nicht auf kurz oder lang das Problem zu haben, dass ja keiner mehr diese Tätigkeit machen will.
Auf jeden Fall.
Und dadurch wirst du keine Quantität haben und so wie überall keine Quantität ergibt, keine Qualität.
Klar. Hier auch gleich die Frage, wie kann man sich den Weg durch die unteren Ligen als junger Schiri vorstellen? Ist das so ein Stahlbad der rauen Sitten? Macht sowas Spaß oder gibt es dann auch immer wieder Überlegungen? Mach mal, lass das gleich, weil das hat eh keinen Sinn.
Ich denke, es ist mittlerweile vielleicht sogar noch härter wie zu meiner Zeit. Aufgrund der gesellschaftlichen Situation, wo viele Leute einfach einen massiven Druck haben, gesellschaftlich, beruflich, familiär, wie auch immer, und du bedauerlicherweise einfach als Schiedsrichter diese negative Energie halt abbekommst, weil es halt das schwächste Glied ist, wenn man zu einem Spiel geht und dann die Eltern bei Jugendspielen die Schiedsrichter aufs Wildeste beschimpfen, Ordner fast keine da sind und wenn, dann sind sie sehr zurückhaltend, schön formuliert, und da ist man halt sehr schnell an den Schiedsrichtern dran und kann alle möglichen Worte denen an den Kopf werfen und teilweise, wie man sehr, sehr gut sieht in Deutschland, da wird das immer mehr und immer handgreiflicher gegenüber den Spieloffiziellen. Das ist das harte Leben des Schiedsrichters und das ist der Beginn. Und dann geht man halt in den Amateurbereich, in die erste Klasse Gebietsliga und steigt halt von Liga zu Liga auf, aufgrund von Beobachtungen.
Ja, das bei Eltern ist ja immer so, oder? Ich kenne das ja nur aus der Tennisszene, aus dem Jugendtennisbereich, wo die Eltern sich am meisten und furchtbarsten aufgeführt haben, immer.
Mhm. Du kannst also, da nichts richtig machen, glaube ich.
Nein.
Bist immer der Trottel im Endeffekt. Also, ja. Aber hat es irgendwann einmal einen Punkt gegeben, wo du gedacht hast, okay, jetzt reicht's, weil das will man nicht mehr antun? Oder war es nie so wild?
Na, also es vielleicht liegt es an meinem Naturell oder an meinem Kopf. Ich war immer überzeugt davon, dass der Weg oder ich viele Sachen mitbringe, um es ganz nach oben zu schaffen, und konnte über diese negativen Erfahrungen einfach drüberstehen, die recht gut und schnell verarbeiten und einfach sagen, okay, es ist passiert. Ich ziehe in den Bereichen, wo ich meine Verantwortung sehe, wo ich vielleicht auch Fehler gemacht habe, die passieren. Wenn man sich den Spiegel vorhält und sagt, okay, wo habe ich meinen Tatbeitrag geleistet, dass es vielleicht so weit kommt. Und dann jeder von uns, egal in welchem Bereich und welcher Branche man tätig ist, macht Fehler, wenn es zu einer Eskalation kommt, unabhängig davon, in welchem Ausmaß. Und wenn man diese Fehler ausmerzt und diesen arbeitet, kann man sich nur weiterentwickeln. Und das ist das Entscheidende im Schiedsrichterwesen oder im ganzen Leben. Und das hat mir extrem viel geholfen, was ich im Schiedsrichterleben gelernt habe, in meinem gesamten Leben.
Mhm. Muss man ein gesundes Ego haben als Schiedsrichter?
Definitiv.
Okay, Punkt. Ist das Problem generell groß, neue Schiedsrichter zu finden? Hast du da ein bisschen Einblicke?
Es ist sehr schwer. Nicht nur wir, ganz Europa, die ganze Welt hat einen massiven Schiedsrichtermangel, besonders im Jugendbereich. Die Deutschen haben jetzt angefangen mit Nils Petersen letztes Wochenende bei einem Amateurspiel als Spieler, der ein Spiel geleitet hat, eine Halbzeit, um irgendwie Leute dazu anzuleiten, diese Tätigkeit zu machen. Und wie gesagt, wenn die Deutschen das machen, wir haben die gleichen Probleme, die Franzosen haben die gleichen Probleme, Spanier, wirklich, wo es nur Fußball gibt. Ja. Bei uns ist halt der Skisport trotzdem sehr tragend im Sport. Und in diesen Ländern, wo es nur Fußball gibt, auch die haben massive Probleme.
Mhm. Schiri-Bewertungen spielen ja in den unteren Klassen schon eine sehr wichtige Rolle. Die waren bei dir so gut, dass du dich schon bald in Richtung Bundesliga orientieren konntest. Gab es da auch Förderer?
Definitiv. Also einer der ersten Förderer war Gerhard Kappel, der mir diese Möglichkeit gegeben hat, schon mit 21 in der Bundesliga als Assistent reinzukommen, und ist dann unmittelbar, nachdem diese Personalentscheidung getroffen worden ist, verstorben. Aber ich habe auch viele andere nicht so klingende Namen gehabt, die mich über Fortdauer meiner Schiedsrichterkarriere unterstützt haben. Von klein auf, sage ich jetzt einmal, Schiedsrichter, die keinem etwas sagen. Also ich hatte immer wieder die Möglichkeit, dass mich Leute unter die Fittiche genommen haben und mir gute Tipps gegeben haben und recht hart mit mir waren und auch kritisch waren und mir geholfen haben, mich weiterzuentwickeln.
Okay. Also apropos Förderer, du warst ja Teil des Förderprogramms der UEFA ab 2019, wurdest 2020 FIFA-Referee. Worauf wird international von Seiten der UEFA oder FIFA Wert gelegt bei der Schiri-Ausbildung, jetzt auch im Vergleich zum ÖFB?
Boah, ja, da sitzt man zu Mitternacht wahrscheinlich. Also es sind viele Punkte. Die UEFA versucht, unabhängig davon, woher man herkommt, aus welchem Land, ob man aus einer Profiliga kommt, wo es Profi-Schiedsrichter schon in der zweiten Liga gibt, oder eben aus Österreich, Armenien, Andorra, weil das vorher gefallen ist, versucht, den Personen diese intrinsische Motivation zu vermitteln, dass sie entscheidend sind für ihren weiteren Weg. Sie versuchen uns einzutrichtern, wenn ich professionell lebe und alles so professionell wie möglich gestalte im Rahmen der Möglichkeiten, kann ich im Geschäft, im professionellen Geschäft bestehen. Da gibt es dazu Aufbereitung für die, von den Spielen, Vorbereitung der Spiele. Da bin ich zum Beispiel 2019 das erste Mal wirklich im effektiven Kontakt mit dem Thema gekommen, wie kann ich mich als Schiedsrichter auf Spielformen, Mannschaften vorbereiten, Situationen, die, es ist keine Situation im Fußball gleich, aber wenn ich vielleicht einen Funken einer Information schon habe, was passieren könnte, wer weite Einwürfe tätigt, wie das Umschaltspiel ausschaut, zu was für einem Zeitpunkt das Pressing ausgelöst wird, bin ich eine Millisekunde, eine Sekunde früher vorbereitet und weiß, was möglicherweise passieren könnte. In 9 von 10 Fällen passiert das nicht, aber vielleicht in dieser einer Situation muss ich entscheiden, gelbe, rote Karte, Strafstoß, ja oder nein. Und bin möglicherweise diesen einen Schritt besser positioniert, nicht unbedingt näher, aber einfach einen besseren Winkel zu einer Situation, um eine richtige Entscheidung zu treffen. Also das wird von der UEFA sehr, sehr genau durchleuchtet und die geben dir extrem viel Werkzeug, viele Tools, um das aufzubereiten.
Mhm. Jetzt in Österreich, wie kann man sich generell den Vorbereitungsprozess vorstellen? Also wie läuft eine Woche für dich bis zu einem Ligaspiel ab? Gibt es da einen Termin, bis zu dem ein Spiel besetzt wird und wie geht es dann weiter?
Wir bekommen eine Vorbesetzung quasi am Dienstag fürs übernächste Wochenende und am Montag für das Wochenende wird diese Besetzung dann definitiv, also in dieser Zwischenzeit quasi von Dienstag auf Montag, kann es immer zu Änderungen kommen. Verletzungen, Krankheiten, Leistungsgeschichten, wie auch immer. Somit weiß ich am Montag definitiv, ob ich am Freitag, Samstag oder Sonntag einen Einsatz habe oder so wie diese Woche ein Cup-Spiel habe. Mhm. Ab dem Zeitpunkt, also beginnt für mich die Vorbereitung. Wir haben zum Beispiel 2-mal die Möglichkeit, pro Woche in Graz zu trainieren mit einem Stützpunkttrainer, der vom ÖFB bezahlt wird, am Montag und am Mittwoch zu trainieren. Und dann schaut, abhängig davon, wann ich zu dem Training gehe, schaut meine Trainingssteuerung eben aus. Also im Regelfall ist es so, dass ich Montag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, wenn ich am Samstag Spiel habe, trainiere. Das heißt, ich mache Dienstag nichts und habe dann am Freitag ein kurzes Training zur Vorbereitung für das Match. Am Tag vor dem Match bereite ich mich mit Videos und Ähnliches vor. Also wir haben einen Zugang zu Wisecout, wo wir alle Spiele der Vergangenheit anschauen können, von allen Spielen weltweit. Und bereite mich besonders Standardsituationen, wie gesagt, Umschaltspiel, Pressing und Ähnliches, auf die Mannschaften vor. Bereite auch meistens eine kurze Präsentation für meine Assistenten, um dann einfach einen Matchplan zu erstellen und diesen Matchplan dann meinem Team zu präsentieren und einfach gut vorbereitet zu sein.
Mhm. Jetzt ist Spieltag, die Partie wird angepfiffen, wahrscheinlich kommt es selten vor, dass von den Rängen alles eitel Wonne gesehen wird, was du machst. Manchmal sind Spielläufe aus der Sicht des Schiri-Teams reibungsloser, manchmal ist es von der ersten Minute an ein bisschen haariger. Wie sehr beeinflussen dich diese Eindrücke von außen?
Überfordert des Spiels gar nicht, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber ich denke, das ist ein Prozess, da lernt man damit umzugehen. Zu Beginn meiner Schiedsrichtertätigkeit war das sicher ganz anders. Da haben diese Einflüsse und man wächst durch die Anzahl der Spiele, durch die Anzahl der Zuschauer, die sich verändern, die mehr werden, lernt man einfach diese Einflüsse, sage ich einmal, auszublenden. Mhm. und man sieht was, man trifft eine Entscheidung und dann gibt es ja die Reaktion der Fans meistens. Also die Zeit, dieser Prozess, wo etwas passiert, bis ich entscheide, ist meistens so kurz, da habe ich gar keine Zeit, effektiv diese Außenwahrnehmung wirklich zu aktivieren. Ich muss entscheiden, ich muss im Bruchteil einer Sekunde entscheiden und dann gibt es eine Reaktion drauf.
Mhm. Dann ist ja eigentlich die nächste Frage, die ich stellen wollte, komplett obsolet, ob es während der Corona-Zeit einfacher war, für dich zu pfeifen.
Ja, wenn man es war die, schwieriger. Eigentlich muss ich
sagen, weil man die Backhults und Kübauers dieser Welt hört?
Das war nicht das Problem, sondern es war einfach extrem schwer. Du gehst dadurch durch den Tunnel durch und es ist nichts los und du musst sofort Spannung aufbauen, weil es ab Minute null um alles geht. Also das habe ich viel schwieriger gefunden. Und man hat eben... Jetzt schreit jemand und ja, das geht unter, weil halt Zuschauer da sind. Und wenn kein Zuschauer da ist, hat jemand einfach hey geschrien und das hat ganz eine andere Wirkung, weil man jeden Ton gehört hat und der hat halt nur in der Emotion hey gesagt und sonst wird es auf einmal wie eine Kritik ausgelegt, weil kein Zuschauer da ist, weil das so im Stadion halt.
Jetzt komme ich gleich zu einem Thema, das ich euch alle drei irgendwie fragen will. Werden und wurden Fans schon zur Belastung für dich? Ist das ein Problem oder ist das eher was, was man in der Öffentlichkeit mehr mitbekommt, aber für einen persönlich gar nicht so kritisch gesehen wird?
Fakt ist, es gibt Leute, die einen über soziale Medien und Ähnliches anschreiben, die gelinde gesagt niveaulos sind. Solange diese Personen nicht auf die Idee kämen, mein familiäres Umfeld mit irgendwelchen Sachen zu bombardieren, ist es mir wurscht, sage ich ganz ehrlich. Mhm. Wenn jemand das Rückgrat hätte, um nicht das spanische Wort für Cojones zu verwenden, dann würde er mir das ins Gesicht sagen und dann hätte ich kein Problem, das mit ihm auszumachen und auch eine gewisse Grundlage dessen erklären. Aber ja, es ist ein gesellschaftliches Problem. Wenn man schaut, die Premier League-Spieler lesen vor, welche Hassnachrichten sie bekommen, unter dem Deckmantel der sozialen Medien und der Anonymität. Sage ich ganz ehrlich, sind Leute, die keine Persönlichkeit haben aus meiner Sicht, so weit, dass sie sich äußern, ohne das Rückgrat zu haben, das dann auch persönlich jemandem mitzuteilen.
Mhm. Jürgen, wie könnte sich deiner Meinung nach die Beziehung Fans-Schiri bessern, generell?
Ich glaube nicht, dass sie die Beziehung der Rollen bessern kann, weil es ist der Schiedsrichter immer der den Fans im Endeffekt was nimmt oder was gibt in gewissen Situationen, womit sie einverstanden sind oder eben nicht. Es geht, wie der Petru gesagt hat, ums Niveau. Es geht ums Niveau der Kritik. Natürlich ist es in einem Stadion, wird es nie gehen ohne Unmutsbekundung, wenn ein Elfmeter pfiffen wird, wo die Fans der Meinung sind, das war keiner. Das wirst nie ändern und das sollen sie möglicherweise auch gar nicht ändern, weil das ist die Emotion, die Teil des Sports ist. Es geht um den Vortrag der Emotion und um die Art und Weise, wie Emotion vorgetragen wird. Weil wenn du einen Schiedsrichter privat belangst und ihn irgendwie stalkst auf Social Media und ihm irgendwas an den Kopf wirfst oder gar an seiner Familie, ist das ein anderes Level, als wenn du einmal irgendein unflätiges Wort vom der Nordtribüne hinunterschreist. Das wird er schon aushalten, glaube ich, und das werden alle aushalten. Da wird nicht das Problem drin liegen. Aber wenn es auf die persönliche Ebene geht und wenn es dann vor allem auch in der Richtung öffentliches quasi Stalking, Mobbing, Diffamieren geht, dann ist es ein Thema, das natürlich nicht sein darf, aber es ist ja kein Schiedsrichterproblem, es ist ein gesellschaftliches Problem, wie ja schon öfter angesprochen wurde. Es wird ja nicht nur mit Schiedsrichtern so umgegangen, es wird mit allen anderen Menschen des öffentlichen Lebens genauso umgegangen, auf eine gewisse Art und Weise, je nachdem, wie es gelagert ist. Aber es ist im Endeffekt ein Thema, das eine gewisse Bevölkerungsschicht oder ein gewisser Teil der Bevölkerung einfach so lebt, seit es Social Media gibt und man das einfach relativ einfach machen kann, den Dampf abzulassen. Und das wird so gemacht, das wird mit Schiedsrichtern so gemacht und das wird mit vielen anderen auch so gemacht. Dafür habe ich die Lösung jetzt nicht parat, wie man das abstellen kann.
Mhm. Andi, siehst du das ähnlich?
Ja, definitiv. Wo man vielleicht in der Beziehung Fan-Schiedsrichter schon die vielleicht ein bisschen erleichtern kann, ist in der Transparenz der Kommunikation. Ich meine, da greife ich jetzt vielleicht ein bisschen vor auf das VAR-Thema, aber stimmt. Ich glaube, da gibt es schon ein Potenzial in Österreich. Natürlich wird versucht, da jetzt auch über Social Media proaktiv zu kommunizieren, aber meiner Meinung nach passiert das einfach zu spät und es sollte einfach im Idealfall unmittelbar passieren, es wird ja in anderen Ländern drüber geredet, werden die Videobilder gleich eingeblendet im Stadion, meldet sich möglicherweise der Schiedsrichter selber sogar wie im Football zu Wort und sagt, das war die Entscheidung und das war der Grund dazu. Darüber sollte man reden. Also finde ich einen guten Ansatz, weil ich glaube, dass da schon noch viel dann Potenzial für Unmut birgt, vor allem wenn dann Sachen einfach zu spät oder einfach auch irgendwie nur schriftlich kommuniziert werden. Ich glaube, wenn sie da von Seiten ÖFB, wenn es da eine Person gab, die einfach nach jeder Runde oder am Ende jeder Sky-Übertragung erklären wird, diese Aktion war so, weil würde das vielleicht schon ein bisschen helfen.
Ich will kurz einhaken, das sind sicher lauter Punkte, die diskussionswürdig sind und das mag sicher auch eine Verbesserung bringen. Es hängt aber schon auch sehr stark von der Kurve ab, wie das gehandhabt wird, mehr oder weniger. Wenn man sich jetzt zum Beispiel das eine Ende anschaut, wie der Wiener Sportclub damit umgeht, wo es im Endeffekt auch verpönt ist, auf der Tribüne über den Schiedsrichter zu schimpfen oder zumindest ihn unflätig zu schimpfen, sagen wir mal so, bis hin möglicherweise das andere Ende in Hütteldorf, wo es quasi zum guten Ton gehört, schon von Sekunde 1 weg als möglich auf den Schiedsrichter runterzulassen. Ist möglicherweise auch eine Art der Sozialisierung, wie eine Fangruppe gebaut ist, wie man das macht. Ich finde ja generell lästig, wenn das Schiedsrichterthema zu sehr im Fokus ist, weil ich finde das weder lustig noch irgendwie sinnvoll. Genauso bei Trainern, aber da kommen wir dann wahrscheinlich eh noch dazu. Also ich glaube, dass es eine Sozialisierungsfrage auch ist, wie man damit umgeht. Wie es deine Kollegen im Stadion machen.
Das Stichwort Trainer haben wir jetzt gerade gebracht und das, mit dem will ich gleich weitergehen. Chris Ilzer bezeichnet sich selbst nicht als sympathisch während eines Spiels. Ich frage dich jetzt nicht, welcher Betreuerstab dir gar nicht zu Gesicht steht, du wirst mir das auch nicht beantworten, aber generell, wie findet man den richtigen Umgang mit Betreuern?
Den richtigen Umgang findet man einfach, indem man ehrlich und authentisch ist. Ich glaube, das ist die einzige Lösung und alles andere, was aufgesetzt ist, diese Leute haben so viel Menschenkenntnis und spüren das, wenn jemand etwas spielt, was er nicht ist. Also ich hätte die Frage auch beantwortet, wenn du sie mir gestellt hättest. Es gibt ehrlicherweise in Österreich niemanden, mit dem ich nicht in eine Konversation gehen würde. Einer normalen Konversation, es kann auch sein, dass ich zu jemandem sage, gib mir 5 Minuten, wir reden, komm in 5 Minuten wieder. Weil alle, die da tätig sind in der Bundesliga, so professionell sind, dass man mit ihnen auch nach einer gewissen Zeit, wenn die Emotionen runter sind, vielleicht bei dem einen oder anderen Getränk normal kommunizieren kann und die auch eine andere Meinung akzeptieren. Es geht nur um Akzeptanz, nur das ist es. Weil wenn sie eine Meinung haben, ich muss und ich möchte ihnen nicht meine Meinung aufsetzen und das Gleiche wollen sie auch nicht oder will ich auch nicht von ihrer Seite haben, einfach eine Akzeptanz, jeder kann seinen Standpunkt kundtun und normal darüber sprechen und sagen, okay, passt, es ist ausgesprochen worden, egal wie ich das danach sehe, ob es gut oder nicht, aber Fakt ist, wir sind im Männerfußball, wird vielleicht anders sein, wenn Frauen involviert sind, jetzt in als Spieloffizieller und Trainer, weil das ist emotional was anderes, auch von der Empathie, aber irgendwie, da wird Tacheles gesprochen, es wird besprochen, danach Hand gegeben oder wieder schon Papa und dann ist das Thema erledigt. Das ist schon sehr angenehm.
Andi, ich habe gemerkt, dass wir das Hardcore-Skript auspacken können beim Petru jetzt. Also das andere, was wir eigentlich nur so alternativ abgespeichert haben. Er beantwortet uns Fragen, die wir gar nicht fragen und trauen. Christian
Ilzer. Ich mal kurz beim Ilzer noch einhaken. Ja, bitte. Das ist ja, der Chris sagt ja das im Prinzip selber mit uns im Gespräch oder woanders, dass er das ja eigentlich als Kommunikationsinstrument einsetzt, wenn er sowas sagt. Er macht ja das nicht zufällig oder weil er gerade emotional ist, der will ja damit gewisse Dinge schaffen und er will ja gewisse, er sagt es ja selber, Machtspiele spielen damit, er will ja gewisse Art der Kommunikation üben, damit er, weil er glaubt, er hat einen Vorteil draus. Ich finde ja das ein Stück weit lächerlich, weil ich mir denke, was muss ich da umeinander tun und über den Schiedsrichter reden, wo es gar nicht notwendig ist. Also ich glaube, dass jede Art von Auseinandersetzung mit dem Schiedsrichter über die 90 Minuten hinaus eine Energieverschwendung ist für ein Trainerteam oder für eine Mannschaft, weil du kannst das eh nicht mehr rückspulen und du kannst das eh nicht mehr ändern und ich glaube, du kannst auch die Zukunft nicht wirklich damit beeinflussen. Also ich glaube, man könnte das generell sein lassen.
Ich gehe sogar so weit, dass ich das adaptieren möchte, was Jürgen sagt. Jede Energie nach einem Pfiff ist eine verlorene Energie. Mhm. Weil es hat vielleicht 1 Million Entscheidungen gegeben, wo einmal der Schiedsrichter diese Entscheidung revidiert hat.
Aber ist es nicht für die eigene Emotion wichtig? Für den Abbau von irgendwelchen Frustsequenzen oder so?
Dann
solange es jetzt nicht ausartet, natürlich, ja.
Die Frage ist, wieso muss ich, so wie es im Fußball gang und gäbe ist, jemanden zur Rede stellen und es passiert eine Rudelbildung um den Schiedsrichter? In keiner einzigen Sportart passiert das, nur im Fußball. Mhm. Nicht Rugby, da spricht nur der Kapitän mit dem Schiedsrichter. Und wenn der sagt No, dann ist das No. Dann ist er das nächste Mal draußen. Handball, Offensivfoul, hast du die Hand noch auf den Ball drauf, puff, gehst du mal raus und überlegst sowieso. Das passiert nur im Fußball. Mhm. Und wozu man diese Diskussion führt, es wird nie zu einer Veränderung kommen. Und wenn, jetzt haben wir das Tool Videoschiedsrichter, wenn, dann greift er hoffentlich ein, wenn es wirklich so falsch war und dann verändert sich nichts mehr. Mhm.
Weil wir beim Chris Ilzer weiter tun wollen, er hat nach dem Derby im Herbst kritisiert, dass nie mehr ein steirischer Schiedsrichter ein Grazer Derby leiten sollte und damit die steirischen Referees ein bisschen verärgert. Alexander Hakam hat damals gepfiffen. Wie siehst du diesen Ansatz und dann auch gleich, was sagen Jürgen und Andi dazu? Jetzt erst mit dir, Petro.
Es gibt genug Beweise, wo Schiedsrichter aus der gleichen Stadt gute Spielleitungen gehabt haben, welche Beweggründe Chris Ilzer da hatte, um das zu kritisieren. Das wird er wissen. Mhm. Und muss ich dazu sagen, vielleicht ist es mir entgangen, aber ich hätte jetzt nicht eine fundierte Antwort dazu gelesen. Aber wie gesagt, weil wir vorher über Roberto Rossetti aus Italien gesprochen haben, der in Turin lebt und hat dort 9-mal das Derby gepfiffen. Cüneyt Çakır aus Istanbul ist und nachdem, es viele Mannschaften in Istanbul gibt, der, glaube ich, fast 18 Derbys in Istanbul gepfiffen hat, weiß ich nicht, ob das wirklich eine Relevanz hat, schlussendlich.
Mhm. Andi?
Ja, ich habe die Aussage auch nicht verstanden. Ich glaube, er war damals schon sehr noch von Emotionen geleitet, in wie er das gesagt hat. Also es... Ich habe es nicht verstanden und er hat es, glaube ich, auch nachher nie mehr erklärt. Ich hätte zumindest nichts gelesen davon.
Mhm. Jürgen?
Doch, er hat es uns schon erklärt.
Was hat er gesagt?
Er hat es uns dann erklärt, wer da war. Ich habe diese Pressekonferenz gesehen, das war keine Emotion, das war Absicht. Das ist, glaube ich, das gleiche Thema wie vorher. Ich glaube, er war dann mit der Meinung, dass er den Hakam irgendwie auf diese Art und Weise zukünftig beeinflussen kann, weil er unterstellt ihm dann so quasi der GRK-Jugend irgendwie so und so, bla bla bla. Der hätte dem GRK viel zu viel laufen lassen in diesem Derby und hätte unnötige Härte in dieses Spiel kommen lassen dadurch. Ich halte das auch alles für einen Schwachsinn. Extrem entbehrlich und es ist nicht nur beim Chris Ilzer, es ist ja auch Peter Backholt ist da auch so ein Kandidat. Diese ständige Versuchen dadurch einen Einfluss zu üben, indem er irgendwelche Schlagseiten Richtung Schiedsrichter abgibt, ich finde das extrem entbehrlich und das ist eines der Themen, die ich beim Chris Ilzer zum Beispiel überhaupt nicht mag. Also das ständig forciert.
Mhm. Ist unfair einfach, finde ich.
Ist es eh. Also Einflussnahme ist immer ungefähr. Ja, es ist so. Aber das sind halt diese Psychospiele und ich glaube, das kann der Herr Backholt zum Beispiel auch sehr gut, muss man sagen. Und vielleicht auch der Herr Ilzer. Also man weiß es nicht. Generell wollte ich noch fragen, also,
ja, Entschuldigung. Man kann ja den anwesenden Schiedsrichter fragen, wenn der Schiedsrichter sowas macht, ein Trainer sowas macht, dass er irgendwie so subtil unterstellt, so das war so und so, völlig egal, ob das jetzt möglicherweise faktisch richtig oder falsch ist, hat das irgendeinen Einfluss auf deine zukünftige Denke über diesen Trainer? Denkst du, der hat das gesagt, da muss ich aufpassen, dass ich auch nichts falsch mache oder so irgendwie und bin extra fokussiert oder ist einem das eh völlig egal?
Also ich spreche nur von mir aus, also mir ist es egal, sage ich ganz ehrlich. Es kann nur sein, dass ich in einem passenden Moment nach dem Spiel schon einen kleinen Dartpfeil in die Richtung rauslasse und schon vielleicht ein bisschen so zum Nachdenken anrege.
Mit einem Elferpfiff, der nicht gerechtfertigt ist.
Dann nach dem Spiel hat er
nach dem
Spiel. Also ich will nach Spielzeit.
Nein, nach dem Spiel, dass ich in irgendeiner Form irgendwie sage, ob vielleicht heute doch besser war wie das letzte Mal oder wie auch immer, um einfach...
Also mit Ironie ein bisschen oder so.
So ist es. Ich glaube, dass man diese Sachen so zum Nachdenken anregen kann. Wie gesagt, es sind taktische Mittel, auf welcher Ebene auch immer. Ob sie dazu führen, dass ein Trainer dann wirklich Weltformat bekommt oder nicht. Muss ja jeder für sich selbst da beurteilen. Aber es gibt auch internationale Beispiele, wenn man Mourinho hernimmt oder andere, die dieses Tool richtig gut nutzen und uns das Leben schwer machen. Irgendwie macht es dadurch irgendwie nur interessant oftmals.
Das ist ein Spiel.
Ja.
Ein Spiel, ein Postspiel. Oder In-Game-Game.
Mind-Games.
Mind-Games.
Trash-Talk würde ich es nennen. Ja. Es ist Trash-Talk. Es ist Trash-Talk, wie beim Spiel zwischen den Spielern vielleicht. Da ist eine andere Ebene. So würde ich das nennen.
Ich kann mir das ja nie vorstellen, wie Spieler, also was Spieler zu einem Schiedsrichter sagen. Also ich kann mir das ja nicht vorstellen, was dann zu viel ist oder was zu wenig ist, was man sagen darf und was nicht. Das kann man sich von außen ja gar nicht vorstellen. Deswegen habe ich diesen Film eben so gut gefunden, diese Doku damals. Wie viel lässt man dazu eigentlich?
Persönlichkeitsabhängig.
Von deiner Persönlichkeit oder von Spielerpersönlichkeit?
Ich glaube sowohl als auch.
Okay.
Es gibt Spieler, da kann man nicht hart mit ihnen sprechen und vielleicht einmal sagen, putz die Schleichte. Aber es gibt Spieler, die sagen das zu dir und du kannst das zu ihnen auch zurücksagen. Und andere sind so sehr förmlich, sehr zurückhaltend, die wollen das nicht.
Also wenn ich jetzt sage, als Spieler zu dir, putz die oder schleich die, dann kriege ich keine gelbe Karten?
Nein.
Achso, was muss man dann sagen, dass man gelbe Karten wegen...
Ist putz die, schleich die für dich eine Beleidigung?
Naja, das ist schon eher edgy.
Ja, edgy, aber keine Beleidigung.
Ja, was muss man dann sagen so ein Schiedsrichter, dass man gelbe Karten
kriegt? Halt eine Beleidigung halt für jemanden ist, also für mich ist putz die, schleich die keine Beleidigung.
Aha. Hast du das gut?
Nein, aber anscheinend werden viel schlimmere Sachen gesagt, weil sonst wird es viel mehr gelbe Karten geben.
Wie gesagt, das B-Skript packen wir jetzt raus. Wie wird eigentlich jetzt, ein kleiner Themawechsel, wie wird ein Bundesligaspiel aufgearbeitet?
Also wir haben nach dem Spiel einen Beobachter, also nicht nach dem Spiel, der Beobachter schaut sich das ganze Spiel an und kommt dann nach dem Spiel in die Kabine und arbeitet mit uns die Situationen von Relevanz auf, Verwarnungen, Ausschlüsse, Strafstöße, Torerzielungen, wie auch immer, und gibt dann ad hoc ein Feedback. Es folgt dann in den nächsten Tagen ein schriftlicher Beobachtungsbericht, das von dieser Seite, und jetzt persönlich gesehen, ich schaue meistens binnen 24 Stunden schaue ich mir das Spiel nochmal zur Gänze an. Meistens, weil ich am Tag darauf eine regenerative Einheit mache, am Ergometer nutze ich dann die Zeit, dass ich mir nochmal das Spiel zur Gänze anschaue, schneide dann auch gewisse Situationen raus, wo ich mir denke, okay, da ist Potenzial dahinter. Eigentlich nur Negatives. Also ich schneide jetzt nicht raus, wo ich gut entschieden habe, jetzt wo ich das so ein bisschen reflektiere. Aber es wird mir nicht weiterbringen, sondern sagt dort, wo ich schlecht entschieden habe oder schlecht positioniert habe, das analysiere ich dann. Auch die Kommunikation mit den Assistenten bespreche ich dann in weiterer Folge.
Mhm. Schaust du da Interviews rund ums Spiel auch an, wenn es dann strittige Situationen gegeben hat, oder sagst du dann, nein, es bringt dir nichts?
Recht wenig. Also manchmal hört man, also schaut man sich an beim Heimfahren und die Zusammenfassung aus Sky oder wie auch immer, wenn dann zwei Stunden im Auto sitzt oder wie auch immer, und dann hörst du das Interview vielleicht noch dazu an, aber jetzt nicht explizit, dass ich auf der Suche bin nach welchen Rückmeldungen auf welchen Plattformen auch immer zu der Schiedsrichterleistung ist.
Mhm. Und ich glaube, du hast diese Frage in unser Skript auch reingeschrieben, mit der Feedback-Kultur, ja? Ist es richtig? Was hast du da genau fragen wollen? Ich habe es nicht verstanden.
Naja, wie auch im Unterschiedsrichter-Kollegen quasi, oder auch wie dann was aufgearbeitet wird, wenn es halt zu Fehlern kommt, wenn es gehäuft zu Fehlern kommt, wie geht man damit um? Das war eigentlich die Intention meiner Frage.
Also wir haben regelmäßige Seminare, wo die Schiedsrichterkommission Sachen, die in den Vorwochen passiert sind, der Gruppe präsentieren und dort auch Verbesserungsvorschläge bringen und einfach sagen, okay, diese Entscheidung war richtig oder falsch. So wird das bei uns einfach aufgearbeitet in monatlichen Abständen, muss man sagen. Wobei wir jetzt, also ich sage, mein innerer Kreis der Schiedsrichterfamilie in der Steiermark und ich habe noch drei Assistenten dabei, die zwei Niederösterreicher und ein Kärntner, die viel mit mir im Einsatz sind. Wir haben da eine WhatsApp-Gruppe, wir haben die Videos dort und besprechen auch andere Situationen und stellen uns nicht die Frage, ja, war der Schiedsrichter richtig oder falsch, sondern was kann man machen, damit man diese Situation besser löst. Mhm. Und ob, sage ich so wie gestern bei einem Damen-Champions-League-Spiel mit einer Strafstoßentscheidung in der 120. Minute, da stelle ich mir nicht die Frage, ob die richtig oder falsch war, sondern okay, wie ist es zu der Entscheidung gekommen, welcher Prozess, welche Abläufe kann jetzt da verbessert werden, um selber nicht seiner Fehler oder dem aus dem Weg zu gehen, dass man Fehler macht.
Mhm. Ich habe ein bisschen recherchiert und in deiner Statistik gelesen, dass du jetzt, nur auf deine Bundesligaspieler gerechnet, einen Schnitt bei gelben Karten von rund, was ist das?
Keine Ahnung.
3,6 pro Spiel hast, also 214 gelbe Karten bei 59 Ligaspielen. Im Vergleich dazu, von jenen, die ich eben mal angeschaut habe, kam ein unter diesen Wert. Nur die Kollegen, war es das vielleicht? Wer könnte runterkommen?
Lechner?
Nein.
Mhm. Boah. Jetzt hast du mich am falschen Fuß erwischt.
Na, macht ja nichts.
Von den bestehenden Kollegen
ja.
Der Vergangenheit?
Ja, bestehend.
Hakam, Eisner.
Na, Eisner ist richtig und Walter Altmann mit ja. 3,5 im Schnitt. Darüber liegen etwa Manuel Schüttengruber mit 4,4, Harald Lechner 4,6 gelbe Karten pro Spiel bei 227 Einsätzen, das ist, glaube ich, der vierte in der Gesamtstatistik in der höchsten Spielklasse. Alexander Hakam 4,7 und jetzt die zwei Spitzenreiter, die ich herausgefunden habe. Vielleicht weißt du sie.
Weinberger?
Nein. Na? Die Spitzenreiter sind Markus Hameter mit genau 5 und Robert Schörgenhofer schafft
aber das ist auf kein Aktiver mehr.
Also er ist nicht mehr aktiv, stimmt, aber hat es auf 5,1 geschafft. Kann man jetzt, wenn man das jetzt so liest und so und diese einen Vergleich so hat, kann man sagen, dass du ein relativ milder Spielleiter bist? Oder wie legt sich generell ein Schiedsrichter einen Spielstil zurecht?
Milde würde ich definitiv nicht sagen. Es liegt möglicherweise an meinem Spielstil oder mein Zugang der Spielleitung. Ich versuche, das Spiel laufen zu lassen. Das ist meine Philosophie. Wobei man schon viel mehr Risiko geht, wenn man ein Spiel mehr laufen lässt, weil wenn ein Spiel jetzt sehr hart und intensiv wird, tut man sich sehr, sehr schwer, das wieder die Zügel wieder in den Griff zu bekommen. Also da bedarf es sehr viel Management in der Kommunikation mit den Spielern. Und da würde ich auch meine Stärke auch sehen, dass in der Kommunikation mit den Spielern ich recht gut bin und ich gewisse Sachen vielleicht auch abfedern kann in der Kommunikation, vielleicht auch gewisse Sachen überhöre und ich 2 Minuten später dem Spieler sage, du, der Ton war vielleicht nicht so der richtige und mir vielleicht in der weiteren Folge dann auch eine Karte sparen kann. Mhm. Fakt ist, meine Philosophie ist, ein jeder Spieler, der verwarnt ist, kann für mich eine Gefahr werden. Und wenn ich Möglichkeiten habe, besonders wenn es um Kritik geht, weil das ist meistens der Punkt, den kann ich am ersten beeinflussen, ob ich Kritik annehme oder ob diese Kritik so überschweifend ist, dass ich eine gelbe Karte brauche. Das kann ich beeinflussen. Ob jemand ein Foulvergehen macht, das zu verwarnen ist oder nicht, das kann ich nicht beeinflussen.
Okay.
Außer, dass ich vielleicht ihn schon erkenne, dass der im Anlaufen ein Foul plant oder der ein Foul ziehen muss, weil der Ballverlust da war, dass ich schreie und sage, mach kein Foul oder wie auch immer. Mhm. Oder wenn ein Spieler vor dem Ball sich hinstellt und ich aktiv auf ihn zugehe und sage, geh weg, sonst kriegst du eine gelbe Karte. Ich kann natürlich auch warten, der wird angeschossen, bumm, gelbe Karte, ist einfach. Oder ich werde aktiv und sage, geh weg, es bringt nichts. Deine Hinterleute stehen in der Kette, du verhinderst jetzt nichts damit, es bringt nichts. Mhm. Das vielleicht. Okay. So würde ich meine Spielleitung jetzt definieren.
Also du schreist in der Situation, mach kein Foul, wenn es glaubst, der macht eins.
Ja.
Cool.
Jürgen, hast du Referees at Work nicht gesehen?
Oh ja, aber das ist schon sehr lange her, weil ich habe das damals gesehen, wie es im Fernsehen war, schon bevor es auf Netflix war. Das war ja kurz nach der Euro.
Das war damals super, wie der Howard Webb damals zum Aufhauser hingegangen ist, in der zweiten Hälfte, hat gesagt, Aufhauser, I'm sorry, it was offside.
Ja, also entschuldigt für die falsche Abseitsentscheidung, aber das ist ja was anderes.
Nein, man redet hier direkt.
In der Situation kann ich mich nicht erinnern, dass er im Spiel gehindert hätte, ein Foul zu begehen. Das ist für mich eine neue Information, dass es der Schiedsrichter macht.
Mhm. Wir fahren halt viel neue Sachen,
ja.
Andi, oder? Aber wie entsteht
das? Das ist der wesentliche Sinn von diesen Sendungen.
Wirklich?
Im besten Fall schon, ja.
Wie erklären Sie für die diese dann doch signifikanten Unterschiede in der Kartenverteilung von den verschiedenen Kolleginnen, Kollegen?
Statistiken, die man selber nicht fälscht, glaube ich nicht.
Okay.
Statistik ist schön und gut, aber man muss durchleuchten, welche Spiele haben diese Schiedsrichter geleitet. Wenn ich jetzt Markus Hameter hernehme, der weiß ich nicht, wie oft Salzburg Sturm, Salzburg Rapid, Wiener Derby gepfiffen hat.
Also wichtige Spiele.
Diese Spiele haben eine gewisse Präsenz und dann musst du vielleicht auch einmal Karten geben, die du in einem Spiel, was nicht so große Brisanz hast, vielleicht dir sparen kannst und du das auf deine Kappe nimmst und sagst, okay, die spare ich mir, aber diese Spiele erlauben diesen Spielraum vielleicht ja nicht. Aufgrund der Brisanz, des Druckes von außen, da hast du diesen Spielraum als Schiedsrichter weniger.
Aber wenn ich jetzt ein Fußballspieler wäre, mich würde ein Schiedsrichter wie Hameter sehr provozieren, muss ich sagen.
Weil
der hat so eine aggressive Körpersprache. Der hat so eine aggressive Körperspannung schon. Der ist immer so leicht nach vorwärts gebeugt und immer so immer ein bisschen auf Aggression kommt man vor, wenn ich ihn zuschaue. Also nur so von meinem Gefühl.
Aber jetzt begibst du dir auf ein eher dünnes Eis.
Ist mir komplett egal, Jürgen. Diese Sendung sehr soll auch mir Spaß machen.
Persönliche Wahrnehmungen, die ich zum Beispiel beim Hameter in der Art nicht unbedingt so
war. Okay, nein, ist nur persönlich.
Weil das Fritz Stuchlig eine aufreizende Art hatte zu pfeifen, da ist man sich mehr oder weniger drüber einig, aber das hat er, glaube ich, auch selber gewusst. Sonst ist das, glaube ich, schon ein bisschen so wie im normalen Leben. Manche stehen da eher zum Gesicht als die anderen.
So würde ich das auch sehen. Ja. Ich glaube, es ist einfach ein Persönlichkeitsmerkmal.
Voll.
Gewisse Sachen kann man adaptieren, verändern, verbessern, vielleicht auch sogar. Aber gewisse Persönlichkeitsmerkmale, die einfach auch da rauskommen, das wird ein Spieler nicht verändern können. Ich denke mal, wenn ich jetzt an Stefan Meyerhofer denke, wird er auch nicht nur Sympathisanten gehabt haben, aufgrund seiner Mentalität immer gewinnen zu wollen und immer mit seinen 2,01 Meter durch den Kopf, mit dem Kopf durch die Wand gehen zu wollen. Aber ja, also ja, ich glaube, das macht halt die Person aus.
Mhm. Gibt es für dich eigentlich Vorbilder, national oder international?
Oder natürlich. Gab's die? Ja, doch, natürlich gab es die. Also Howard Webb war schon ein Role Model von einem Schiedsrichter zu einer Zeit, wo ich gerade zum Schiedsrichtern angefangen habe. Aber es gab einige, wo mir viele Sachen gefallen haben und ich für mich dann versucht habe, aus meiner Wahrnehmung zu erkennen, was für mich gut passen würde, um eben bei diesen Authentischen zu bleiben. Mhm. In dem Moment, wenn du jetzt, wenn ich jetzt mir eine Glatze schneide und versuche, Howard Webb zu sein, werde ich aufgrund meiner aufstehenden Ohren halt schon nicht das Niveau haben.
Wir haben einen Teaser für die Sendung.
Nein, der Teaser ist schlecht, die ist kein Gelbe.
Und die vielleicht auch mehr Bizeps, Trizeps trainieren müsste, damit ich die gleiche Außenwirkung habe wie Howard Webb. Mhm. Aber ja, es gibt, ob es jetzt Rossetti war oder ja, auch andere, also mehrere, würde ich sagen, aber keine bestimmte Person jetzt.
Mhm. Bevor wir jetzt noch in das relative Neuland des österreichischen Schiriwesens kommen, in den VAR, würde ich noch gern ein paar kurze Regelaspekte mit dir besprechen. Petru, gibt ja so Aspekte im Großen und Ganzen immer noch in einem hohen Maß, an die einen Interpretationsspielraum ausgesetzt sind. Ich denke da nur an einen gewissen Aspekt des Handspiels. Jetzt, wie wir vorher besprochen haben, bei Kasachstan gegen Dänemark war das zum Beispiel der Fall. Gerade herausgefragt, kannst du uns 1 bis 2 Aspekte des Regelwerks herausstreichen, die du so gar nicht magst, ändern oder streichen würdest und die deine Arbeit vielleicht ein bisschen erleichtern würden?
nachdem ich nicht in der Position bin, etwas zu verändern, sondern der IFAB das vorgibt, ich stelle mir wirklich oft die Frage, welche Möglichkeit es gäbe, das Handspiel für den Fußballkonsumenten zu vereinfachen. Mhm. Und auch schlussendlich auch für die Schiedsrichter und für die Akteure, damit halt kein Akteur mehr mit den Händen am Hintern in den Zweikampf gehen muss, weil er einfach Angst hat, dass möglicherweise die Hand dann eine strafbare Bewegung macht. Das wäre für mich eins der entscheidenden Punkte. Und wahrscheinlich auch die Abseitsregel, was das Beeinflussen, Sichtfeld, Sichtlinie angeht. Und vielleicht auch den Übergang dann zum VAR. Der VAR, diese Bezeichnung des klar und offensichtlich, ist jetzt vielleicht für jemanden, der in der Sprachwissenschaft sehr bewandert ist, einfach zu definieren. Aber für Schiedsrichter und Sportkonsumenten ist klar und offensichtlich möglicherweise anders, wie wenn ich eine schwarz-weiße oder grün-weiße Brille habe, wird sich das auch ein bisschen verändern. Mhm.
Ich glaube, du hast das vorher schon kurz angesprochen, Jürgen und Andi, jetzt an euch. Christian Streich hat ja nach dem Spiel seines FC Freiburg gegen Juventus in einer Brandrede sich darüber beschwert, dass das nochmalige Aufheben des Balls und Verschleppen des Spiels unbedingt mit einer gelben Karte bestraft werden müsste. Weil du hast das vorher im Handball gesagt, dass das ja sowieso gang und gäbe ist, dass man da bestraft wird, wenn man den Ball nochmal angreift. Fällt euch irgendetwas ein, Andi, jetzt vielleicht mit dir beginnend, was du im Regulativ jetzt so gar nicht magst oder was du einführen würdest?
Ja, es gäbe schon den einen oder anderen Punkt. Was mich vor allem nervt beim Zuschauen von Fußballspielen ist Zeitspiel, also Zeitschinden. Ich glaube schon, dass man das vielleicht irgendwie verhindern könnte. Und ich habe dann sogar gelesen, dass es in der, ich glaube, zweite oder dritthöchsten Spielgasse in den USA so einen Versuch gegeben hat, dass man quasi, wenn Spieler mehr als 15 Sekunden am Boden liegen oder fix medizinische Betreuung brauchen, müssen sie genau 3 Minuten draußen bleiben und dürfen erst nachher wieder zurück. Das heißt, man könnte damit, wenn Spieler wirklich verletzt sind, können sie auch austauscht werden, dann erübrigt sich das natürlich. Und wenn Spieler Zeit schinden, dann haben sie halt Pech gehabt und können 3 Minuten lang nicht mitspielen.
Was hältst du davon?
Ist sicher eine Idee. Ich finde auch, es ist vielleicht auch eine Idee, das vom Handball zu übernehmen, wenn der Schiedsrichter pfeift und eine Richtung gibt, dass der Spieler, den es nicht betrifft, nicht den Ball angreifen soll. Und wenn er in irgendeiner Form im näheren Umkreis zum Ball steht oder den angreift, einfach eine gelbe Karte bekommt. Und weil wir es vorher angesprochen haben, nachdem eine Entscheidung ist, den Schiedsrichter, den Assistenten zur Rede zu stellen und dorthin läuft als Gruppe, und es gibt Mannschaften in Europa, die dieses als taktisches Mittel ja verwendet haben, wenn man ein bisschen in der spanischen Liga sich umschaut, das könnte man definitiv rigoros abstrafen. Und wenn halt 5 daherlaufen und 2 davon gelb haben, dann haben halt zwar einen Ausschluss und die 3 anderen dürfen da bleiben und sollten vielleicht nicht ein zweites Mal kommen, weil dann sind nicht mehr genug Spieler am Spiel.
Ja, Jürgen, fällt dir was ein?
Ich fand zuerst einmal diesen Input vom Streich ziemlich gut, weil ich habe zufällig auszugsweise dieses Spiel gesehen, Freiburg gegen Juventus. Es ist schon, wenn man das nachher dann hört, was er gesagt hat, ist es schon sehr offensichtlich, dass das wirklich ein Thema ist, wie viel Spielzeit da verschleppt und verzogen wird durch dieses ekelhafte Zeitspiel. Da hat er schon recht. Ansonsten bin ich bei diesem Strang, diese Diskutiererei und diese Rudelbildung und so weiter, die wir auch schon angesprochen haben, ich würde das rigoroser strafen. Ich würde einfach radikaler vorgehen mit, die Entscheidung fällt. Es gibt die Nachfrage von mir aus vom Kapitän, der kriegt eine Antwort und das war's. Wenn da noch einer kommt und irgendwie da und auf den Schiedsrichter einredet, gelb, beim Nome weiterreden, rot. Also ich finde diese Sachen am nervigsten, dieses ewige Diskutieren und dann so stehen. Und dann nochmal deuten und nochmal zurückgehen und angreifen. Das sind, glaube ich, so Sachen, die würde ich rigoroser handhaben, weil wenn ich mich da in die Rolle des Schiedsrichters reinversetze, ich würde dort einen radikalen Zug auskriegen in kürzester Zeit, wenn da lauter solche offen daherkommen und mir erklären, was da jetzt falsch war oder nicht.
Ich gehe so weit, dass ich sage, dass das Kinder und Amateure übernehmen. Und wenn wir oben mit diesen rigorosen Abstrafen anfangen, dann wird es unten damit aufhören und möglicherweise, also nur eine Theorie, verändert das auch eben die Herangehensweise an die Position des Schiedsrichters.
Mag sein.
Dass der Respekt da vielleicht auch, dass wieder das reinkommt.
Das, Ich glaube, dass die Vorbildwirkung da natürlich durchgreifen würde da nach unten, wenn man das in der höchsten Spielklasse dann tatsächlich so handhabt. Die sehen das jedes Wochenende im Fernsehen. Die adaptieren ja den Habitus, adaptieren die jungen Leute von den Stars. Und wenn die sehen, das geht nicht mehr und der geht das zweite Mal schon runter, weil er diskutiert hat, dann irgendwann sickert das. Also ich glaube schon, dass das ein Zugang wäre, der relativ wichtig wäre. Auch Respektthema gegenüber dem Schiedsrichter natürlich. Mhm.
Jürgen, aber wenn du jetzt sagen würdest, dass das ein Blödsinn ist, und ich weiß, du sagst, das ist ein Blödsinn, ich würde vorschlagen, wenn der Ball in der Luft ist, das Tor oder Seitenaus überschreitet, würde ich weiterspielen lassen, solange der Ball im Spielfeld landet. Ich habe das in Jörg Siebenhandel nämlich damals gesagt, wie er bei uns war, und der hat das für eine relativ gute Idee gehalten.
Ich glaube, er war nur höflich.
Und was machst du, wenn quasi der Ball über die Torlinie ist in der Luft und dann rausgeschlagen wird vom Tormann und der auch klar hinter der Linie war?
Dann ist wieder Eckball, oder?
Aber dann nimmst du ja
solange der Mannschaft der Ball, da. Wieso? Solange der Ball, ja, du öffnest aber neue Spielsituationen oder neue Möglichkeiten, wie ein Ball in Strafraum zum Beispiel kommt.
Aber glaubst du, freut sich ein Spieler über eine neue Möglichkeit, wie der Ball in den Strafraum kommt, mehr als wenn du ihm ein Tor wegnimmst?
Entschuldigung, ich habe mit einem Tormann geredet. Der hat das sogar.
Vielleicht hat er das nicht so reflektiert auf der Ebene, dass er möglicherweise.
Du meinst, der Jörg war nur höflich.
Das kann auch sein.
Okay, gut, es war nur ein Vorschlag.
Dass es aufs Fußballleben gesehen wurscht ist, diese Regel.
Mag sein, aber es ist auch die Interpretation, ob ein Ball in der Luft im Out ist fast unmöglich teilweise, finde ich. Ob das jetzt das korrekt zu bestimmen.
Solange es nicht elektronisch irgendwie dann komplett vermessen wird, das fällt schon, ja.
Es ist aber auch ganz selten ein Streitpunkt, das Thema. Also ich kann mir jetzt nicht an viele Spiele erinnern, wo das ein Thema war.
Macht nichts. Ich kümmere mich um die alternativen Aspekte des Fußballsports. Und des
danke, Autoworks. Michael.
Sehr gerne.
Vielen Dank, danke.
Der Video Assistant Referee ist seit 2 Jahren Bestandteil deines Jobs. Wie hat sich das Tool und der Umgang in Österreich deiner Meinung nach entwickelt? Und was sind die größten Herausforderungen mit diesem System?
Ich nutze den Eingang unseres Podcasts, dass wir sagen, wir sprechen über Kindersachen. wir sind in dieser, sagen wir mal, jungfräulichen Kinderebene, was die Entwicklung des VR angeht, noch. Wir ziehen auch auf unsere Lehren in der zweiten Saison, weil einfach die Erwartungshaltung ganz, ganz anders geworden ist gegenüber dem VR. Im ersten Jahr wurden gewisse Fehler vielleicht noch akzeptiert und die jetzt nicht mehr akzeptiert werden. Wir haben noch viel dazu zum Lernen und ich habe es, glaube ich, im ersten Jahr mal gesagt, dass wir in einem Artikel bzw. in einem Interview, dass wir viel Lehrgeld zahlen werden. Bedauerlicherweise habe ich damit recht behalten.
Mhm. Stadionöffnung Linz, LASK gegen Lustenau. Wir schreiben die Nachspielzeit, Strafraumsituation, Florian Flecker und Cem Türkmen im Zweikampf. Harald Lechner entscheidet auf Elfmeter. Du warst Assistant Referee, der den Schiri dann nicht zum On-Field-Review schickte. Ich mag aber jetzt gar nicht mit dir anfangen, sondern mit Andi und Jürgen. Wie sind eure Erinnerungen an diese Szene? Habt ihr das Spiel gesehen?
Nein, ich habe es nicht gesehen. Aber ich bin darauf aufmerksam geworden, nachdem in unserer Black FM Signalgruppe es dann auf einmal losgegangen ist. Ich glaube, es entweder warst das du oder der Frank.
Das war definitiv ich.
Jetzt gibt es tatsächlich auf Meta oder so irgendwie mal die Nachricht. Und dann
weil mich so geärgert hat, dass der LASK jetzt Punkte macht.
Dann habe ich gedacht, was ist jetzt los? Ja. Dann habe ich nachgeschaut, dann hast du, glaube ich, das Video eingeschickt und dann habe ich Twitter aufgemacht und dann habe ich gedacht, Alter. Okay. Was für eine Entscheidung.
Ja.
Und dann war ich sehr gespannt darauf, was alle Protagonisten dazu zu sagen haben, weil es einfach, ja. Mhm. Also einfach nicht, ja, ich habe es nicht glauben können, dass das tatsächlich so entschieden worden ist.
Mhm. Jürgen, du hast das gesehen, ja?
Ja. Die Reaktion, zunächst einmal die Kontenance von Lustenauer Trainer Mader fand ich ja durchaus bemerkenswert. Nach dem Spiel, der hat es ja tatsächlich relativ moderat nur aufgeregt. Es ist natürlich, wenn man vor dem Fernseher sitzt, dann kriegt man diese Entscheidung, dann kriegst du die Zeitlupe und dann denkst du, okay, das wird jetzt revidiert und das wird der VAR sagen, das war doch kein Elfmeter. Und er wird ihn hinschicken und wird ihm dann sagen, okay, schau dir das nochmal an und er wird feststellen, das war keiner. Natürlich war es eine nicht nachvollziehbare Entscheidung für mich, ihn nicht das nochmal anschauen zu lassen, wieso das nicht passiert ist. Kann ich nicht beurteilen. Für mich ist es natürlich leicht, vom Fernseher sitzen zu sagen, naja, war halt kein Elfmeter.
Ja.
Ist halt immer so, nicht? Wenn du daheim sitzt, irgendwie Chips einstopfst und das 47 Mal anschaust, kommst du halt irgendwann einmal drauf, okay, könnte er so gesehen haben, aber muss er nachher nochmal anschauen und müsste dann sehen, dass es nicht so war.
Jürgen, isst du immer Chips beim Fußball schauen eigentlich?
Nein, aber manchmal. Jetzt musst du nicht ablenken. Warum es nicht zur On-Field-Review kam, wird er uns jetzt erklären möglicherweise.
Genau, Petru, du bist im Wort.
Ja, also vorweg einmal, es war einfach eine Fehleinschätzung, nicht den On-Field-Review anzuregen von meiner Seite. Aber es ist schon sehr viel gesagt worden. Es ist, es ist trotzdem eine Drucksituation. Du hast dort in Linz hatte ich 11 Kamerapositionen. Du prüfst die durch und du hast natürlich eine Kommunikation, eine Wahrnehmung vom Schiedsrichter am Ohr, der auch seine Wahrnehmung beschreibt und einfach möglicherweise auch vielleicht so beschreibt, dass er irgendwie seine Entscheidung unterstützen möchte, verbal. Und du schaust dir dann Bilder an und schaust und hast dann zeitigen Druck und merkst, die Spieler stehen schon herum und er sagt, was ist jetzt? Und ja, und du denkst ab, ja, eigentlich ist das vielleicht doch ein Strafstoß, nein, ist es doch kein Strafstoß. Und triffst dann, so wie in dem Fall, einfach die falsche Entscheidung, dass du sagst, nein, ich gebe dir nicht die Möglichkeit, diesen Fehler zu revidieren. Beginnt am Spielfeld die Fehlwahrnehmung und zieht sich zwar vom Puls ja wahrscheinlich in einem anderen Bereich, aber in den VR-Raum in dem Fall durch. Und es ist nicht so einfach wie auf der Couch. Mhm. Und ich glaube, auch das könnte man mitnehmen und sagen, okay, wir laden Protagonisten des Sportes ein, einmal diese Position zu machen. In offline mit irgendwelchen Videobeispielen unter Zeitdruck Entscheidungen zu treffen, um einfach nur ein Verständnis. Also es soll nicht zu Ausreden führen, aber weil der Fehler definitiv passiert ist. Mhm. Und ja.
Ich muss kurz einhaken. Wenn man die Situation nochmal nimmt, wo der Lechner gestanden ist, kann er das tatsächlich auch schon wie ein Elfer. Das würde ich ihm jetzt ja gar nicht mehr vorwerfen, weil wenn der von hinten drauf schaut, sich da nicht, was davor passiert ist, und da kann ich mir zumindest vorstellen, dass der das interpretiert als Foulspiel. Ist es nicht ein Fehler dieses ganzen Systems oder ein Problem dieser ganzen Abläufe, dass der Schiedsrichter dann mit dem VAR reden kann? War es nicht gescheitert, der VAR schaut sich das in Stille an und hört keine Meinung und keine Einschätzung vom Schiedsrichter am Feld, sondern schaut, guter prüft Punkt. Und redet erst dann mit ihm, wenn er seine Entscheidung getroffen hat oder zumindest seine erste Einschätzung?
Es gibt Situationen.
Weil der Stress wird ja auch durchaus verursacht, dass der am Feld dann Stress hat und den an dich weitergibt, oder?
Es gibt Situationen, wo es vielleicht hilfreich wäre. Fakt ist, das Regelwerk sagt ja, dass der Schiedsrichter am Spielfeld die letzte Entscheidung hat. Und wenn ich diese Kommunikation nicht habe, dann kann ich nicht bewerkstelligen, dass der die letzte Entscheidung hat. Es ist halt diese Balance zwischen Entscheidung, Wahrnehmung am Spielfeld und das völlig ausgenommen von dem, was am Spielfeld passiert ist, als VAR zu beurteilen. Und da den Grad zu finden, ist das für mich jetzt falsch oder nicht falsch, oder gibt es Möglichkeiten, diese Entscheidung zu stützen? Und da beißt sich halt schlussendlich die Katze in den Schwanz, dass man, da muss man irgendwie kombinieren, Wahrnehmung des Spielfeldes, Spielleitung des Schiedsrichters, Spielsituation, das Ganze, und dann muss man noch dazu mit den Bildern das quasi mit verbinden, um zu einer Entscheidung zu kommen, ob ich sage, Schiedsrichter, schau dir das an oder schau dir das nicht an. Mhm. Ich denke, dass wir in der Vergangenheit vielleicht zu passiv waren und diese Möglichkeit genutzt, zu wenig vielleicht sogar genutzt haben, um dem Schiedsrichter diese Möglichkeit einzuräumen.
Mhm. Ist man dann eigentlich sauer nach dem Spiel aufeinander?
Ja.
Ja,
definitiv.
Also, ja. Das hält man aus.
Wir sind Männer und man kann sich das ausreden. Also auf den Punkt gebracht, Harald und ich haben bis Sonntag da nicht miteinander gesprochen, nur kurz Nachrichten ausgetauscht. Und dann uns am Sonntag in einem längeren Telefonat ausgesprochen und einfach das inhaltlich auch aufgearbeitet, wo die Fehler passiert sind über Fortdauer dieser einer Situation. Und das ist halt das Gute dran, weil so kann man sich weiterentwickeln, weil wenn ich miteinander nicht mehr rede, wird uns das nichts, kein von uns weiterbringen.
Ist da irgendwie übles Feedback auch gekommen? Also natürlich medial ist ja das aufgearbeitet worden, bla bla bla. Und es ist auch durch alle möglichen sozialen Medien gepeitscht worden, dieses Thema. Aber ist dir irgendwas Blödes dann auch widerfahren? Also im Sinne von eben der Art von Kritik, die wir vorher besprochen haben, die halt unter die Gürtellinie ging?
Ja.
Okay. Also too much.
Und da muss man dann dazu sagen, da hat es Lustenau getroffen, wenn so eine Entscheidung
ist, dann
hast wahrscheinlich das Ganze hoch 15.
Möglicherweise. Mhm. Aber ja, wie gesagt, es ist verlorene Energie.
Ich möchte nochmal einhaken auf diesen, offenbar ist ja diese Art Fehlentscheidung passiert ja durch Stress. Die passiert ja wahrscheinlich dir genauso nicht, wenn du vorm Fernseher sitzt und diese Bilder vorm Fernseher sitzt ohne Entscheidungssituation. Der Fehlerfaktor ist ja der Stress. Was gäbe es für einen Hebel, um den Stress rauszunehmen für denjenigen, der die Bilder beobachtet? Würde es helfen, wenn mehr Leute schauen?
Viele Köche verderben das Gericht, oder? Heißt es ja schön.
Aber das stimmt nicht immer. Das ist auch nur eine Redensart.
Kann natürlich hilfreich sein. Ich denke ehrlich, Fehler werden trotzdem passieren. Es werden auch Fehler passieren, wenn Profi-Schiedsrichter am Werk sein werden und man sieht es in anderen Ländern, auch dort passieren die Fehler. Aber möglicherweise war die Arbeitswoche von Montag bis Freitag und dann Freitag Primetime, Kickoff, auch irgendwie ein Faktor, der dazu geführt hat, dass seine und schlussendlich auch meine Konzentration in 90 plus nicht mehr so hoch war, dass man das rational und richtig beurteilt hat. Ist jetzt wirklich nur eine Theorie. Aber möglicherweise liegt das daran oder war das auch ein Faktor, der dazu geführt hat, dass schlussendlich diese Entscheidung falsch getroffen worden ist und nicht von meiner Seite revidiert worden ist oder richtig gestellt worden ist.
Mhm. Zum Profi- und Amateur-Thema kommen wir, glaube ich, aber mir ging es jetzt nur darum, ob möglicherweise mehr Augen einen gewissen Hebel hätten, noch mehr, also wo Menschen sitzen, passieren Fehler, das wird immer so sein, wurscht ob Profi oder nicht, oder einer oder fünf. Aber würden mehr Augen eventuell möglicherweise solche krassen Fehler verhindern?
Ich glaube nicht. Ich glaube, wo wir Entwicklungspotenzial haben, ist dabei, dass wir in der Ausbildung uns Fußballer, ehemalige Fußballer reinholen, um wegzukommen von diesen, sage ich einmal, Fachwissen, wo man irgendwie das Fachwissen immer nur verwendet, um Entscheidungen zu begründen und manchmal außer Acht lässt, was erwartet eigentlich die Sportöffentlichkeit. Weil ein Fachwissen kann geben, na, ist das klar und offensichtlich richtig oder falsch? Da finde ich immer vielleicht Argumente im Regelbuch, wieso das nicht ist und wie auch immer. Aber die Öffentlichkeit wird zu 99,9% nicht verstehen, wieso diese Entscheidung Bestand hat. Und ich glaube, dass das ein Punkt ist, wo man sich über den Tellerrand entwickeln kann und da mal drüber schauen kann und sagt, okay, was erwartet das? Und die UEFA macht das zum Beispiel. UEFA hat beim Kurs jetzt im Ende Jänner Esteban Cambiasso, Robbie Keane und einige ehemalige Top-Fußballerinnen eingeladen zum Schiedsrichterseminar und die haben sich geäußert zu der und der Situation und da sind gute Diskussionen entstanden. Weil einfach diesen Input der Fußballer mitgebracht haben. War interessant, Cambiasso im Vergleich zu Robbie Keane, Verteidiger, Angreifer, wie die in Strafraumsituationen das anders argumentieren. Also das ist, glaube ich, die Möglichkeit. Also ich glaube nicht, dass die Augen Jürgen wirklich zusätzliche Augen dazu führen würden, weil du trotzdem in einer sehr kurzen Zeit eine Entscheidung treffen musst. Und wie aufgrund dieses Zeitdruckes drehst du dich nicht siebenmal nach links und rechts und sagst, du, Daumen hoch, runter, ja, nein, was machen wir jetzt? Überzahl, ja, nein, okay, jetzt greifen wir nicht ein.
Ich bin mir nicht sicher, es war nur, ich kann mir auch vorstellen, dass das nicht stimmt und dass du recht hast, ja.
Hast du das Gefühl, glaube, wir haben auch vorher kurz angesprochen schon, braucht es mehr Transparenz von Seiten der Schiedsrichter?
Ja, bin ich überzeugt davon. Jeder ist aber anders, jeder hat eine andere Persönlichkeit. Kann man nicht jedem irgendwie so dazu zwingen, diese Transparenz nach außen zu tragen. Dieser Punkt, der vorher vom American Football kopiert, zu kopieren wäre, finde ich schon mal sehr gut, weil einfach man merkt, dass die Sportöffentlichkeit, der Fan, dieses Tool nicht wirklich annimmt, nur mit Bedacht annimmt, weil ich verstehe, weil wenn ich im Stadion bin und eben nicht mein Smartphone raushole, um diese Situation zu sehen, weil jemand zu Hause mir den Clip schickt, habe ich keine Ahnung, was da passiert.
Ja, aber nur kurz bei dem konkreten Beispiel jetzt von Linz. Man erklärt die Situation, Lechner stellt sich in die Mitte des Spielfeldes, schaut sein Dings ein und sagt, das war ein Foulspiel, es gibt deswegen Elfmeter. Verbessert es irgendwas, wenn es die Leute dann zu Hause sehen können, dass das eine ganz klare Fehlentscheidung war? Ändert es irgendwas?
Ich kann mir vorstellen, dass das was ändert, weil der am Spielfeld seine Wahrnehmung begründet. Und das einfach vielleicht, wenn jemand dann ohne Emotionen das beurteilt, sagt, okay, ja, dieses Argument kann man schon so verwenden. In der Emotion wahrscheinlich wird das nicht möglich sein, weil einfach die Emotionen einfach jegliche Entscheidungen in Frage stellen. Aber, und einfach nach dem den On-Field-Review macht und dann die Entscheidung trifft, ich sage besonders dieser Prozess, es ist der On-Field-Review, dann kommt es zu einer Entscheidung, da müssen wir an der Kommunikation mit den Fans einfach arbeiten, dass die einfach wissen, wieso darf ich jetzt nicht weiter jubeln, wieso ist jetzt doch der Einser da wieder auf Null gesetzt, wieso ist das jetzt da nicht gegeben worden, nur weil der Schiedsrichter die Hand hebt und sagt, abseits, naja, aber wer war da jetzt abseits?
Ich glaube, dass es viel wichtiger ist, nicht so eindeutige Fehlentscheidungen wie dieser Elfer in Linz, das ist, glaube ich, nicht das Wichtige. Das Wichtigere ist, oft weiß man ja, wenn man nicht vor dem Fernseher sitzt, sondern im Stadion ist, warum ist er da jetzt nicht gegeben worden? Oft war es das im Stadion nicht. Und wenn aber dann jemand sagt, das ist, weil da ein Handspiel war in der Angriffssituation vom Stürmer, das du auf der Tribüne niemals gesehen hast, ich glaube, da ist immer schwer und immer Schaß, nicht? Aber so Situationen, die man ja selber kennt aus dem Stadion, wo du oft jetzt weißt, warum war denn jetzt kein Tor? Dann schickt es da halt irgendwer von zu Hause, der ferngeschaut hat, dann war es das eh. Mhm. Aber dann war es gleich die ganze Gesamtheit gleich. Und ich glaube, das wird schon helfen. Das finde ich zum Beispiel eines der wenigen Dinge in American Football, die mich interessieren, dass diese Art des Schiedsrichtertums dort ganz cool ist. Also das finde ich auch ganz interessant.
Mhm. Er steigert die Akzeptanz, wie gesagt. Ich denke, dass wenn du Entscheidungen begründest, mit rhetorischen Mitteln, mit Regelwerk, dass das einfach die Akzeptanz steigert. Es wird definitiv nicht dazu führen, dass jeder alles für richtig und so für Bares nimmt, aber es würde sich die Akzeptanz und einfach diese Kommunikation im Sport, in der Fußballindustrie einfach verbessern.
Mhm. Ich glaube, das ist eine gute Überleitung jetzt nämlich zu unserem eigentlich Hauptthema, das wichtigste Thema dieser Sendung, zur Struktur im ÖFB. Organisiert wird diese über die Schiedsrichterkommission, deren Vorsitzender Robert Selacek ist, der auch immer wieder unter starke Kritik gerät. Unterstützt wurde er bis vor kurzem durch den Schiedsrichtermanager und VAR-Verantwortlichen Andreas Fellinger. Der hat allerdings seinen Job Anfang des Jahres verloren. Jürgen, du hast dich vor nicht allzu langer Zeit mit dem Herrn Selacek getroffen, hast ein Gespräch geführt. Was kannst du zu dem ganzen Thema erzählen?
Die Problemstellung beginnt an sich dabei, dass der Verband auf einem Ehrenamt aufgebaut ist. Der ganze ÖFB und alle Spitzenfunktionäre im ÖFB sind ehrenamtliche Mitarbeiter, außer die operativ tätig sind, also die in der Geschäftsstelle arbeiten und so weiter. Es ist im Prinzip wie beim Club. Der Jauch ist ein ehrenamtlicher Präsident und der Rest ist angestellt. Da ist es aber wurscht, weil das im Endeffekt ein professionell geführter Verein ist. Am ÖFB haben Leute wie der Robert Zedlacek den Zugang. Das ist mein Ehrenamt, das mache ich gern und das freut mich sehr, dass ich das bin. Aber in Wirklichkeit ist er kein professionell ausgebildeter Funktionär, der ein Gehalt bekommt für eine professionelle Abwicklung seiner Tätigkeit. Er bekommt Aufwandsentschädigung und kann aber trotzdem schalten und walten, wie er möchte, obwohl er ein ehrenamtlicher Funktionär ist. Und da beginnt das ganze Problem. Und genauso ist auch sein ganzes Argumentarium zu all diesen Themen. Ich bin auch der Meinung, dass es nicht automatisch eine Ausmerzung aller Fehler ist, wenn es jetzt Profis oder Amateurschiedsrichter gibt und so weiter. Aber der ganze Zugang zu, Wir sind halt kein großes Fußballland, wir haben nicht so einen großen Verband wie Großbritannien oder Deutschland und deswegen können wir uns das auch alles nicht leisten und deswegen geht das halt nicht. Stimmt nur zum Teil für mich. Also in Wirklichkeit, wenn du den tatsächlichen Willen der Clubs und des ÖFBs hast, ein professionelles Schiedsrichterwesen zu etablieren, natürlich geht das nicht von heute auf morgen, sondern über mehrere Generationen, kannst du das auch machen. Das ist halt einfach und einzig und allein eine Frage des Geldes und wer bezahlt diese ganze Geschichte. Momentan ist es so, dass die Clubs nicht der Meinung sind, dass man das braucht, weil sonst hätte die Mehrheit der Clubs sich dafür entschieden, das zu haben, weil wenn sie es mit Mehrheit entscheiden in der Bundesliga, könnten sie das auch machen. Aber es ist eine Frage der Finanzierung, weil das sehr, sehr teuer ist. Weil du musst der Schiedsrichter die Profis sehen im Verband anstellen. Du musst ihnen die Möglichkeit geben, davon leben zu können. Und du musst ihnen die Möglichkeit geben, wenn das biologische Alter erreicht ist, dass sie nicht mehr Profi pfeifen können, weiter eine Tätigkeit ausüben zu können, ohne dass sie sofort beim AMS landen. Was ja in großen Verbänden auch der Fall ist, wie in England zum Beispiel. Das ist halt alles ein Rattenschwanz von Dingen, die wahnsinnig viel kosten. Momentan ist es die Bereitschaft in Österreich nicht, das zu finanzieren. Und solange das nicht so ist, wird es das nicht geben. Mhm.
Petro, hat da Jürgen da Aspekte eingebracht, die dich jetzt auch sozusagen berühren oder wo du jetzt was einhacken möchtest?
Definitiv. Also Jürgen sagt, hat sehr, sehr vieles gesagt, was der Wahrheit entspricht. Ich muss aber trotzdem sagen, es kann mir egal sein, aber Fakt ist, wir haben Leute, die auf der Entscheidungsebene im Ehrenamt tätig sind. Und da muss man auch hin und wieder mal auch für die auch eine Lanze brechen, dass die das ehrenamtlich machen. Und wenn ich jemanden ehrenamtlich walten lasse, wie Jürgen sagt, dann kann ich mir nicht für erwarten. Ja, außer im Rahmen seiner Möglichkeiten, weil wer das ehrenamtlich macht, wird dementsprechend einen Job haben müssen, damit er sich das leisten kann. Und weil sonst wird die zeitige Ressource nicht da sein. Ich werde einen Top-Manager nicht haben, der auf ehrenamtlicher Ebene es schafft, sich 6 Spiele vom Wochenende am Montag in der Arbeit anzuschauen und dann mit den Schiedsrichtern das aufzuarbeiten. Und 6 Spiele in der Bundesliga 1. Wir schauen in der Bundesliga 2 auch noch Spiele, die am Freitag, Samstag, Sonntag, Vormittag waren und der ist wirklich up-to-date ist, auf ehrenamtlicher Basis, auch wenn es 5 sind in diesem Fall. Aber, da bin ich schon beim Jürgen, man muss irgendwie ein Commitment generieren und man muss uns bewusst sein, wir sind die Nummer 10 der Ligen in Europa. Alle vor uns haben semiprofessionelle, professionelle Schiedsrichter. Nummer 26 Polen als Beispiel hat den WM-Schiedsrichter für das Finale gestellt. Die sind seit 2009 Profis, teilweise, nicht alle. Haben mit 3 Schiedsrichtern begonnen, 6 Assistenten 2009, wo diese Reportage veröffentlicht worden ist. Also auch schon ein paar Jährchen, gelinde gesagt, zurückliegend. Es gibt sicher Möglichkeiten und man muss die Rahmenbedingungen schaffen. Meine persönliche Meinung finde ich es immer sehr amüsant, wenn wir darüber sprechen, was passiert, wenn das Alterslimit erreicht ist. Keiner von uns weiß, was in einem Jahr passiert, der in der Privatwirtschaft tätig ist, weil möglicherweise ist die Firma bankrott und ich muss auch zum AMS. Wir haben keine Sicherheit mehr in der heutigen Gesellschaft. Und weil ich mir von eurem Podcast von Anfang des Monats angehört habe mit Stefan Hierländer, hat einen Vertrag bis 24, wenn ich richtig liege. Er wird auch nicht wissen, was im Juli 24 sein wird, zum jetzigen Zeitpunkt. Muss das auch akzeptieren. Das trifft diese Entscheidung und sagt, okay, ich bin Profifußballer und wenn gewisse Rahmenbedingungen da sind, kann er seine Leistung bringen. Du hast das vorher angesprochen und es ist sinnbildlich und es gibt 1-2 Schiedsrichter, die in Österreich jetzt überperformen, vergleichsweise zu den Rahmenbedingungen und so wie ich mein EM-Finale leiten durfte letzten Sommer und ich einer von 8 Schiedsrichtern war, wo 6 andere Profis waren, wenn die Rahmenbedingungen passen und du 22 Tage in Israel bist, wo du Profi bist, dann kann auch ein Österreicher ein Finale pfeifen. Weil die Rahmenbedingungen passen und das dazu führt, dass du mehr rausholst, wie das, wenn du halt von Montag bis Freitag arbeitest und dann in Linz blind bist, gelinde gesagt, und du eine Fehlentscheidung triffst. Und das muss man gegenüberstehen. Und Schiedsrichterwesen wird niemals sein Geld generieren. Weil ich eine EM-Finale gepfiffen habe, bedeutet es nicht, dass morgen mehr Geld kommen wird von einem Sponsor oder von wem auch immer. Das Schiedsrichterwesen ist eine reine Ausgabe. Aber wenn wir diese Entwicklung der Liga mitgehen wollen, müssen wir uns Möglichkeiten überlegen, wie wir einmal die semiprofessionellen Schiedsrichter früher oder später genau reinbringen.
Also wir haben ja vorher darüber gesprochen, auch vor der Sendung. Wenn man denkt, Sturm verkauft jetzt seit 2 Jahren um 6, um 17, um was auch immer Millionen Spieler, Salzburg verkauft jede Saison um 100 Millionen Spieler und noch mehr oder weniger, je nachdem. Das ist einfach Geldsummen, wo eine Wichtigkeit dahinter auch steckt, einer Professionalisierung innerhalb der Vereine, die ja schon stattfindet, der natürlich auch auf Schiedsrichterwesen umgelegt werden muss. Da gibt es ja keine Meinung dazu, ob Schiedsrichter professionell sein müssen, wenn es um diese Summen an Geldern geht und um diese Emotion, die dieser Sport auch in Österreich jetzt natürlich erlangt hat. Also ich finde, das ist eine Diskussion, die prinzipiell gar nicht geführt werden darf. Oder Andi, wie siehst du das?
Absolut, und man darf meiner Meinung nach, warum bleibt man auf halbem Weg stehen? Jetzt hat man den VAR eingeführt, ein Tool, das man sicher entwickeln muss, wie du gesagt hast, man ist da sicher noch in Kinderkrankheiten, die man ausmerzen muss, ist in jedem Land so, egal ob in der Premier League, in der Serie A oder bei uns, aber es stecken halt immer noch Menschen dahinter und wenn das halt Leute sind, die halt von Montag bis Freitag ihren normalen Hacken machen müssen, weil es halt anders nicht geht, was bringt dann die Investition? Auf längere Sicht. So. Gar nichts.
Genau.
Jürgen? Also muss man, also wenn ich den Petro vorher richtig verstanden habe, sind wir uns schon einig, dass eine Professionalisierung des Schiedsrichterwesens die Qualität steigern würde. Weil du eben nicht die Nebenbelastung, also Nebenbelastung in dem Fall Hauptbelastung durch den Hauptberuf hast und du die eben komplett fokussieren könntest auf deine Tätigkeit, was wahrscheinlich all along eine Qualitätssteigerung für die breite Masse der Schiedsrichter bringen würde, wenn sie sich darauf konzentrieren könnten, nur Schiedsrichter zu sein. Das ist, glaube ich, in jeder sinnstiftenden und anspruchsvollen Tätigkeit der Fall. Deswegen ist es, wenn du den Professionalisierungsanspruch, den die österreichische Liga mittlerweile hat und auch in diesen Top 10 der europäischen Ligen mitspielt und der Schiedsrichterwesen nicht nachzieht, wird das eine Schwere sein, die immer weiter aufgeht, glaube ich. Weil der Sport wird sich nicht verlangsamen, vereinfachen, sondern eher komplexer werden und schneller werden. Dementsprechend müssten die Schiedsrichter nachziehen. Also müsste man aus Clubsicht, glaube ich, auch irgendwann einmal die Initiative starten, zu sagen, okay, wir verlangen von diesen Herrschaften, dass sie das ordentlich machen, jedes Wochenende. Dann müssen wir sie aber auch damit ausstatten, dass sie das machen können.
Ja, also definitiv, das ist das Resümee, Jürgen, von meiner Seite. Und es werden die Fehlentscheidungen werden trotzdem passieren, unabhängig, ja, ob semi-professionell,
ja, professionell. Aber darum geht es ja nicht in erster Linie.
Aber ich bin auch der Meinung, wenn das professioneller wird und die Leute im Fußball erkennen, da wird professionell gearbeitet. Auch wenn Fehler passieren, wird die Akzeptanz eine andere sein, weil da sagt, nein, bist du Amateur, eh klar, dass du schlecht bist, ja, oder das falsch gesehen hast. Mhm. Weil jeder kennt, mit der zeitigen Ressource, die zur Verfügung steht, als Nebenjob oder als Hobby, bezahltes Hobby, reicht das nicht mehr aus in der Schnelllebigkeit des Fußballs, des Sportes an sich, dieser Entwicklung. Aber nichtsdestotrotz, das Entscheidende ist trotzdem die Führungsebene. Mhm. Du kannst nicht warten, mein Kollege hat das im ORF im Laufe dieser Woche bei einem Interview gebracht, der Andi Heidenreich. Wir können nicht auf einmal Schiedsrichter semi-professionell professionell machen und die Führungsebene bleibt weiterhin ehrenamtlich, weil die schulen uns, die geben uns eine Linie vor. Weil das wird auch nicht funktionieren, wenn Uwe Hölzl wieder zurück in Weiz arbeitet, wie vor seiner Tätigkeit, und dann auch ein bisschen Training macht und ein paar Videoclips noch anschaut, es wird die Qualität darunter leiden.
Mhm. Jürgen, willst du da noch was dazu sagen zu dem Thema?
Ja.
Na, alles gesagt. Ja, dann sind wir eigentlich fertig. Oder gibt es sonst irgendwas Spannendes noch, was man aus Meidling berichten könnte?
Generell, ob die Einführung des VAR dem Fußball geholfen hat oder nicht, ist noch eine Frage, die ich mir oft stelle. Mhm. Jetzt unabhängig von professionellem Schiedsrichterwesen oder nicht, weil es, wenn ich mir jetzt recht erinnere, gab es ja den Anspruch, der Videoschiedsrichter wird eingeführt, um gewisse Diskussionen über Fehlentscheidungen rauszunehmen und mehr Gerechtigkeit in den Sport zu bringen und so weiter. Das mag in der Endausstattung und wenn das alles gut funktioniert, das sicher so sein. Weil ich bin mir nicht sicher, ob das emotionale Element, das den Fußball ja wesentlich ausmacht, sie damit immer so gut vertraut. Also ich als Purpurist bin ja der Meinung, dass das nicht unbedingt notwendig ist, dieses Teil.
Hast du jetzt Purpurist gesagt, oder?
Ich bin hängen geblieben im Wort.
Weil Purpurist ist, glaube ich, genau das Gegenteil von Purist.
Vielleicht, aber ich meinte Purist.
Purpur ist das Rotweinglas, das du neben dir stehen hast.
Ja, das war möglicherweise der Grund für den Purpurist.
Also ist es definitiv so, dass dieses Tool, und vielleicht muss ich da ein bisschen in meine Psyche euch die Möglichkeit geben, zu reinzuschauen. Es nimmt den Druck weg. Du hast diese Angst nicht, etwas Klares völlig zu übersehen. Und das beste Beispiel ist ja das Abseits. Da wird die Linie gezogen im Regelfall, und da erkennt man, ist der Schiedsrichter.
Meistens.
Ich sage im Regelfall. Wird die Linie gezogen, und so erkennt man, dass ob der Angreifer vorne ist oder nicht. Und ob, egal was der Assistent angezeigt hat, abseits oder nicht, die Entscheidung wird dann revidiert, richtig gestellt, und du gehst vom Spielfeld, und nicht ein Spieler sagt nur zu einem Assistent, na, du hast unser Tor annulliert. Das Thema ist erledigt. Früher mal, und ich war ja Assistent in der Bundesliga, hast du eine schlaflose Nacht, zumindest eine gehabt, weil du ein Tor annulliert hast, was dann im Fernsehen ja brustwarzenmäßig abseits war oder nicht abseits war.
Ja, aber du hast jetzt auch schlaflose Nächte gehabt.
Ja, aber das habe ich mir auch selber zuzusprechen, bedauerlicherweise. Aber trotzdem, es gibt genug andere Beispiele, wo du einfach eine falsche Entscheidung revidierst und du dadurch auch diese künstliche Angst wegnimmst, weil einfach die Möglichkeit da ist, dass jemand drüber schaut und dir dieses Backup-System einfach ermöglicht und schaust dir sicher selber nochmal an. Und das ist schon sehr, sehr entspannend. Vergleichsweise. Was natürlich dazu kommt, das kommt jetzt die neue psychische Belastung, wenn du in 90 plus 4 vor dem Bildschirm stehst, 16.000 schauen in deinen Magen und erwarten eine Entscheidung. Das ist eine neue Belastung, mit der wir auch noch umgehen, also lernen müssen, umzugehen. Weil dann hast du dort ein Bild, du hast vor 30 Sekunden, einer Minute eine andere Wahrnehmung gehabt, siehst ein Bild, was ganz was anderes wieder für dich gibt, und du denkst dir, jetzt muss ich entscheiden. Und 16.000 schauen in deinen Magen runter, dann drehst du dich um, machst den Screen, die kochen noch immer, warten auf eine Entscheidung, dann zeigst
du
einen Punkt.
Ja, aber du hast ja vor, also schon Anfang der Sendung gesagt, also wie die einige Fragen gestellt habe zum Schiedsrichterwesen und da kleine Liegen gepfiffen, bla bla bla, das lässt mich kalt, das ist mir egal.
Aber beim On-Field-Review ist das was anderes.
Wirklich? Das lässt dich nicht kalt?
Also das ist schon eine ganz andere Belastung, die du dort hast. Weil dort schaust du Bilder an und du musst werten und alle warten auf eine Entscheidung. Wenn etwas passiert, pfeife ich oder ich pfeife nicht, dann ist das erledigt. Aber dort wartet das ganze Stadion, der ganze Konsument, die schauen dir runter in den
Magen. Spannungsbogen.
So ist es. Das ist so, als würdest du...
Entschuldigung, jemanden, den das nicht kalt lässt, der ist Autist. Das gibt's nicht, dass du das kalt lässt, oder? Wenn ein volles Stadion emotionalisiert wartet, dass du am Bildschirm 25 Mal die Zeitlupe anschaust und dann sagst, was ist.
Wahrscheinlich habt ihr Jerry und Fire im Hintergrund spielen gehabt oder so, irgendwie so Hollywood-Musik.
Stell das so vor. Ja. Sonntag, kurz vor Anstoß, du musst aufs WC. Und der einzige Platz, wo du ludeln kannst, ist im Mittelkreis. Und du gehst aufs Spielfeld und musst ludeln.
Jürgen, jetzt haben wir einen Teaser. Ich finde, der ist hervorragend. Er ist hervorragend.
Du hast, super.
Ja, er ist super. Ja.
Aber ich hätte noch eine andere Frage zum On-Field-Review. Inwiefern macht es Sinn, weil wir über das Thema Schiedsrichterbewertung noch nicht so wirklich gesprochen haben, man kriegt für On-Field-Review, kriegt man ja automatisch Punkte abgezogen, oder?
Ja.
Ist das sinnvoll?
Die UEFA hat es auch teilweise so. Stellt sich auch die Frage, ob es sinnvoll ist oder nicht. Persönlich glaube ich, ist nicht einmal das Hauptproblem. Ich finde es nicht sinnvoll. Aber das Hauptproblem ist das, wenn ich ins Spielfeld gehe, beginne ich mit einer Note und ich kann mich fast nicht verbessern. Ich kann mich immer nur verschlechtern. Ob ich anpfeife oder nicht anpfeife, habe ich meistens die gleiche Note. So, wenn ich anpfeife und die 90 Minuten durchgezogen habe oder nach 2 Minuten verletzt bin, ist die gleiche Note. Aber wenn ich 90 Minuten oder 88 Minuten richtige Entscheidungen getroffen habe, habe ich die gleiche Ausgangsnote wie zu Beginn.
Okay, spannend.
Das ist das Problem. Aber Ja, also ich habe persönlich noch keine Lösung, wo du sagst, das könnte man anders, das Thema anders herangehen. Die UEFA durchleuchtet, welche Möglichkeiten es da gibt fürs nächste Jahr, diese Beobachtungsberichte, dieses Bewertungssystem zu adaptieren. Und sagt auch, es gibt Situationen, wo der Schiedsrichter am Spielfeld keine Möglichkeit hat, eine Position einzunehmen, um die Entscheidung richtig zu stellen. Und wenn der VAR eingreift, gibt es keinen Abzug. Aber das ist auch nicht bei allen Situationen. Also die sagen nur, bei manchen Situationen gibt es keinen Abzug oder nur einen geringeren Abzug.
Mhm. Frage zum Schluss. Darf man einen Schiedsrichter fragen, wer Meister wird?
Du kannst mich fragen.
Darf man das? Ich weiß es nicht.
Du kannst mich fragen, aber du wirst in dem Fall keine Antwort
kriegen. Siehst du, Jürgen?
Weil ja, das muss er halt sagen, aber er glaubt ja eh, dass Sturm heuer schaffen kann. Hat er ja vorher gesagt im Vorgespräch, oder?
Nein, hat er nicht gesagt.
mein Fachwissen ist im schiedsrichterlichen Inhalten und im Regelwerk und definitiv nicht im Können der Mannschaften, sonst hätte ich vielleicht eine andere Tätigkeit.
Okay.
Bevor Gerüchte aufkommen, er hat es nicht im Vorgespräch
gesagt. Nein, hat er nicht. Ich habe es eh schon gesagt.
Das war gelogen.
Du lügst sehr oft, ist mir in letzter Zeit
aufgefallen. Ich lüge sehr, sehr selten.
Okay. Wurscht, wir haben ja noch einen letzten Punkt. Da es nicht nur im Fußball, sondern auch im Endeffekt auch im Schiedsrichterwesen ums Vollenden geht, spielen wir heute unser Abschlussspiel Vollenden eben, bei dem ich euch bitte, einen von mir eingeleiteten Satz zu Ende zu führen. Und wenn eure Antwort spannend oder auch überraschend ist, darf auch gerne nachgefragt werden. Soweit verstanden? Wir beginnen mit dir, Petro. Am liebsten würde ich ein Spiel leiten in oder bei?
In England.
In England. Warum?
Weil ich das eine oder andere Stadion schon besuchen durfte, dort irgendwie der Kitzel ein anderer ist.
Okay.
Als Zuschauer bisher.
Okay. Jürgen.
Es war offenbar nicht Loftus Road.
Loftus Road war großartig. Großartig. Ein wunderbares
Spiel. Toller Fußball dort immer.
Ja, stimmt.
Super Verpflegung auch.
Wurscht, wir sind ein bisschen in der Krise, kann man nichts machen. Jürgen, das Zeug zum Profischiedsrichter hätte ich, weil?
Weil ich sehr selten lüge.
Okay, guter Punkt. Andi, als Schiedsrichter wäre ich nicht geeignet, weil?
Ich glaube, mit so Leuten wie Didi Kübauer, die permanent auf mich einschreien, einfach nicht zurechtkommen wird und mich aushängen wird irgendwann.
Du hast ja die vierte Frage bei dir erledigt. Aber es ist egal. Petru, das coolste Erlebnis, das ich bisher als Schiedsrichter hatte, war?
Viele coole Erlebnisse, aber einfach Ziele zu erreichen, die man sich gesteckt hat mit seiner Familie und mit seinen Wegbegleitern.
Mhm. Kannst du irgendein besonderes
Spiel? Bundesliga-Debüt, mein erstes Spiel international, U17 EM-Finale.
Okay.
Und so on.
Cool.
Was war dein erstes internationales Spiel?
Mein erstes internationales Spiel war Coleraine gegen La Fiorita.
Was ist das? Das klingt wie eine Torte.
Ja, Nordirland, also Quali zur Europa League zu dem Zeitpunkt, Nordirland gegen eine Mannschaft aus San Marino.
Geil. Jürgen, da fahren wir das nächste Mal hin zu so einem Spiel.
San Marino?
Es war eine geile Partie, oder?
Das ist ziemlich geil.
Ja, interessant. War nett, aber wie gesagt, ich kann den Spielstand zum Beispiel nicht mehr sagen, aber es war einfach ein cooles Erlebnis und einfach dieses Ziel zu erreichen und das einfach genießen.
Cool. Jürgen, eine Person, der ich am liebsten eine rote Karte zeigen würde, ist?
Jetzt nur Fußball oder generell?
Generell. Du kannst machen,
was du willst. Kickl.
Warum habe ich das gewusst, wie ich die Frage geschrieben habe? Es ist so einfach. Andi, ich sehe rot, wenn?
Ich rote sehe.
Keine Ahnung. Oh, gute Antwort.
Bei Jürgen trinkt er Rotwein, gell?
Also. Auch.
Ja, das ist. Er trinkt nicht schnell.
Jetzt aber interessante Frage, glaube ich. Eine Regel, die vielleicht kaum wer kennt, ist.
Der Ball geht auf die Seitenautlinie.
Auf.
An der Seite, also raus.
Ja.
von der Mannschaft A. Von der Mannschaft B nimmt der Trainer den Ball und verzögert die Spielfortsetzung.
Und was passiert dann?
Welche Karte würdest du dem Trainer geben?
Glattrot.
Wieso? Ne.
Echt? Glattrot?
Naja, gut, es ist eigentlich. Ist es Torraub? Ich weiß es nicht.
Aber es ist eine gute Eselsbrücke in dem Fall. Ja, also es ist rot, weil er verzögert die Spielaufnahme von der gegnerischen Mannschaft. Wenn es ein Einwurf wäre für seine Mannschaft, ist es nur gelb. Das ist quasi, er verzögert den Einwurf seiner eigenen Mannschaft aus Spielverzögerung, ist es nur gelb, aber wenn es gegen die gegnerische Mannschaft ist, ist es eine rote Karte.
Würdest du diese rote Karte sofort geben?
Ja, mittlerweile schon.
Wer verzögert den Einwurf der eigenen Mannschaft?
Wenn er Zeit schinden will vielleicht.
So ist es.
Ja, aber da gehst du ja eher am Ball vorbei, oder?
Naja, aber er kann den Ball nehmen und runterkicken. Ja, genau. Und okay. 90 plus, deine Mannschaft ist vorne und du möchtest nicht, dass die schnell einwerfen.
Okay.
Kann schon mal passieren.
Jürgen, wenn ich... Na, das wollte ich dir eigentlich gar nicht fragen. Eine Notbremse ist für mich absolut angebracht, wenn...
Naja, das ist ja völlig klar, wenn Sturm dafür das 1-0 über die Zeit bringt und dafür die rote Karte kurz vor Schluss in Kauf nimmt, ist die Notbremse absolut okay.
Okay. Auch wenn sie der Gegenspieler dadurch verletzt?
Na komm. Sonst den gefragt, das beantworte ich jetzt nicht. Das weißt du ja vorher nicht beim Foul, ob sie der Gegenspieler verletzt, oder?
Luis Suarez-Syndrom.
Ah, okay.
Jürgen.
Ja,
ein bisschen. Nein, Moment. Oh, ja. Das ist ein
der Beißer.
Ich habe nie wen bissen.
Bissig bist hin und wieder.
Ja, aber ein bisschen habe ich noch gerade.
Okay. Schon wieder eine Lüge.
Oh je.
Andi, wenn ich, ja, ich habe die...
Fragst trotzdem.
Nein, ich frage dir die Frage jetzt nicht. Also, ich frage dir die Frage und du kriegst eine andere trotzdem noch. Wenn ich ein Spiel zwischen LASK und Rapid leiten würde, wäre das Schwierigste für mich?
Zu schauen, dass beide verlieren, weil das geht nicht.
Okay, das ist jetzt eine andere Antwort gegeben. Ich glaube, es kommt
der Kuba. Ja, der wird das Dauerproblem.
Der Kuba ist das Dauerproblem?
Ja.
Also, okay, gut. Petro, die letzte Frage. Das Blödeste, das ich je von einem Spieler gehört habe, war?
Mit Namen.
Boah, das kann, ich kann den Namen nicht mehr wiedergeben. Ja, ein Spieler hat einmal zu mir gesagt, ich soll ihn nicht produzieren. Okay. Nee.
Ja. Ich kenne Leute, die parallel sagen.
Habt ihr das Interview von Mandy Fischer einmal gesehen, der jetzt bei der Austria spielt, der einmal gesagt hat, Identimi 14 statt identifizieren?
Ich weiß nicht, aber ich finde, von Fischer ist jedes Interview ein Highlight.
Ja. Ich vom ÖFB-Nationalteam jetzt mal gedacht, also diese Interviews sind eine Katastrophe im Nachhinein.
Aber hauptsächlich wegen Andi Felber.
Auch. Es kommt drauf an, aber die Frau Kienast hat auch nicht sehr gut interviewt.
Muss ja, die On-Field, also die Field-Reporter sind bei beiden Sendern nicht optimal.
Bisschen schwierig. Wo war ich jetzt da? Die habe ich jetzt gerade gefragt. Jürgen, Christian Jauch wäre ein geeigneter Schiedsrichter, weil?
Weil er einen sehr ausgeprägten Gerechtigkeitssinn hat.
Ich muss den Jürgen immer Christian Jauch fragen stellen. Das hat halt ein bisschen der geschichtliche Hintergrund. Und Andi, der Spieler aus dem Sturmkader, den ich mir gut als Schiedsrichter vorstellen könnte, ist?
Jan Goran Stankovic vielleicht?
Weil er das Spiel
gut lesen kann, weil er immer gute Übersicht hat.
Immer genau das Gleiche gedacht. Darf vielleicht ich in Petro die Frage auch stellen?
Ja. Kriegst du auch eine Antwort.
Wirklich? Wer wäre das?
Ivan Ljubic.
Wirklich?
Sein Vater war Schiedsrichter.
Ah, sechs, da mal das Hintergrundwissen.
Vielleicht sattelt er um?
Besser, als er geht zum LASK. Schon, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Sonst was, Jürgen? Wolltest du noch was sagen?
Nein, danke.
Sehr gut. Zum Ende dürfen wir unserem Gast nur das Beste auf seinen weiteren Weg wünschen. Viele spannende und friktionsfreie Abenteuer auf der nationalen und internationalen Schiedsrichterbühne und einen herzlichen Dank, die Petro, fürs Dabeisein bei Black FM.
Ich sage recht herzlichen Dank. War sehr amüsant und sehr cool.
Sehr cool.
Und immer wieder gerne. Vielen Dank nochmal.
Sehr gut. Im Namen des Teams von Black FM ein großes Danke an das Team von Der Spot. Wo jetzt ein Drittel draußen sitzt, gerade noch und gähnt. Ah, okay, geht noch. Die Artist Formerly Known as So Stegisch für den technischen Support bei dieser Sendung. Und wie immer ein ganz großes Danke für eure Zeit und fürs Zuhören. Lasst uns eure Meinung zu den angesprochenen Themen wissen. Postet Kritik, Lob und Ideen zu unseren Sendungen auf blackfm.at, unserer Facebook-Seite und Instagram. Und wie immer freuen wir uns über 5 Sterne in den Podcast-Apps eurer Wahl und vielleicht ein Like, ein Follow oder ein Abo für die Social-Media-Präsenz von BlackFM. Die Meistergruppenphase beginnt, das Cup-Halbfinale steht vor der Tür und der SK Sturm ist in lauer Stellung. Die Geschichte dieses schwarz-weißen Frühjahrs ist auf alle Fälle noch nicht fertig erzählt. Für uns alle gilt, auf ins Stadion, auf in die Busse in Richtung der Auswärtspartien, auf zu den Spielen der SK Sturm Graz Damenmannschaft und der Zweiermannschaft. Und in diesem Sinne wünschen wir euch wie immer je nachdem, einen guten Morgen, einen schönen Tag, einen geruhsamen Abend. Auf alle Fälle bis bald bei Black FM.
Black FM.
Cut. Und wer hat's produziert? Das Pod. Deine Podcast-Agentur.